Willkommen zurück, meine Lieben. Herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, wo ihr euch mit dem Code Was Bitcoin bringt in einem Wort 21% der Gebühren sparen könnt beim Bitcoin-Kauf, Verkauf und allen anderen Bitcoin-Sachen. Ich habe heute ein echtes Filetstück für euch, Folge 3 mit Florian Bruce, eine völlig ungeplante Serie, aber er ist wieder in Wien gewesen. Wir haben uns zusammengefunden. Die letzte Folge ist so geil eingeschlagen. Wir mussten das einfach fortsetzen, weil es uns beiden auch so viel Spaß macht. Wir reden über den Bitcoin-Sommer 2024. Was bringt der ETF wirklich? Welche großen Firmen werden einsteigen? Wann wird Apple Bitcoin kaufen? Oder ist es doch Mark Zuckerberg, der alte verkappte Bitcoin-Maxi, der zuerst einsteigen wird mit seiner Firma Facebook? Da geht es um Macht. Da geht es darum, wie schnell man das Ganze verkaufen kann, wie man es vermarkten kann. Aber wir gehen natürlich auch tiefer ein in die Frage, was bedeutet Bitcoin auf einer Bilanz wirklich und wie powerful sind denn diese Incentives, diese Anreize, dass wir da jetzt wirklich hineingehen, weil am Ende des Tages ist Bitcoin eben nicht nur aus Investorensicht vielleicht besser als Immobilien und Aktien und so weiter, sondern eben auch für Firmen, die ihre Bilanz schützen müssen. Und dann fragen wir uns, wie es weitergeht mit solchen Dingen wie dem Power Law. Kleiner Disclaimer, wir kommen nicht zu einer Antwort, sondern haben uns gleich die nächste Folge ausgemacht. Und damit würde ich sagen, halte ich euch gar nicht mehr länger auf mit diesem Intro, sondern lasse euch gleich in den Genuss kommen der neuesten Folge mit Florian Bruce. Hau mal rein. Herzlich willkommen, Florian. Wie geht's dir?
Mir geht's richtig gut, Nico. Schön, hier zu sein.
Ich bin so happy, dass du wieder gekommen bist. Unsere letzte Folge, die hat richtig, richtig Bock gemacht, die hat richtig reingehaut, hat auch gut funktioniert. Du hast mir gerade gesagt, und das machen wir jetzt gleich, bevor wir jetzt in den Bitcoin-Sommer kommen, warum eigentlich Bitcoin?
Ja, die beste und wichtigste Frage, weil die Antwort darauf auch das beste und wichtigste Asset ist. Und ich war letztens in einem anderen, kleineren Aktien-Podcast und da hat mich der gefragt, warum ich keine Aktien mehr halte. Und habe ich kurz überlegt und dann habe ich das ein bisschen hergeleitet für ihn. Und der Anfang war, und das ist vielleicht auch eine gute Zusammenfassung von dem, was wir in den letzten beiden Folgen besprochen haben, dass die Geschichte der Menschheit, oder nee, der Fortschritt der Menschheit, der basiert auf einem ganz einfachen und klaren Muster. Und das ist Problemerkennung, Problemlösung. Neues Problem erkannt, neue Lösung. Und immer weiter. Und die Natur von den Lösungen ist immer, dass direkt nachdem ein Problem erkannt wurde, gibt es eine Lösung, aber es ist oft eine provisorische Lösung. Es ist eine Lösung, die eine zweckentfremdete Lösung ist. Wir nehmen irgendwas anderes, benutzen es als Lösung für unser Problem, bis wir dann irgendwann Jahre später oder Jahrzehnte später einen Ingenieur haben oder jemanden mit Ingenieurtalent, der dann die perfekte Lösung konstruiert. Ein Beispiel wäre das Beleuchtungsproblem. Bevor wir Feuer, Elektrizität und all das hatten, konnten wir nur zur Tageszeit, zu Sonnenlichtzeiten produktiv irgendwas machen. Und irgendwann ist das Problem den Menschen aufgefallen. Dann haben sie gesagt, ja, wir können ja hier mit dem Feuer es auch nachts hell machen. Und wir können Fackeln bauen, wir können Kerzen machen. Das sind alles Lösungen, die okay waren, aber es sind keine perfekten Lösungen. Es ist eine Zweckentfremdung von Holz, eine Zweckentfremdung von Öl, eine Zweckentfremdung von Bienenwachs, um etwas zu bauen, was unser Problem halbwegs löst, aber nicht perfekt löst. Und das Problem beim Feuer ist, dass es zu viel Rauchbildung hat, es streut nicht so weit. Das Problem bei Fackeln ist, dass sie nicht so lange brennen, aber auch trotzdem ein bisschen Rauchbildung haben. Der Vorteil von Kerzen ist, dass sie keine Rauchbildung haben, die gefährlich ist, aber dann nur kurz brennen. Und so ist es so, dass diese gesamten Lösungen immer nicht perfekt sind, aber wir diversifizieren unsere Lösungen. In den Schlössern gab es mal ein Feuer, es gab Fackeln und es gab Kerzen. Und so gab es einen guten Mix, sodass das Beleuchtungsproblem einigermaßen gelöst wurde. Bis dann irgendwann Ingenieurköpfe kamen, Tesla, Edison, die elektrisches Licht auf die Welt gebracht haben. Und seitdem hat jeder Licht und jeder hat Licht auf Knopfdruck. Und das elektrische Licht erfüllt alle Kriterien, die wir von Licht haben wollen. Es fühlt sich ähnlich hell an wie Tageslicht. Wir haben hier kein Fenster in dem Raum, aber es fühlt sich so an, als würden wir unter der Sonne sitzen. Und so, seitdem dieses elektrische Licht gefunden wurde, benutzt jeder einfach das und es gibt kein Feuer mehr, um Licht zu machen, nur in den ganz entlegensten Ecken der Welt oder wenn wir eine schöne Atmosphäre haben wollen, aber nicht wirklich für Licht. Gleiches ist mit Kommunikation passiert. Wir haben am Anfang Tauben, Rauchzeichen, Boten, zweckentfremdet als Boten, um Nachrichten zu versenden. Aber das war ja keine perfekte Lösung. Bis dann irgendwann das Internet gekommen ist, was die perfekte Art ist, um zu kommunizieren. Und jetzt benutzt jeder das Internet. Jeder hat ein Handy. 5 Milliarden Menschen in der Welt haben ein Handy mit Internetzugang. Und das ist jetzt für jeden die perfekte Kommunikationstechnologie. Und auch das wurde wieder von jemandem mit einem Ingenieursgeist erfunden.
Und das ist ganz lustig, du hast gebracht mit Feuer und Internet, also Elektrizität und Internet, hast du bei jetzt die beiden Hauptargumente gegen Bitcoin gebracht, die immer wieder kommen. Ich so, ja, aber was machst du mit deinem Bitcoin, wenn der Strom ausgeht oder das Internet ausfällt?
Ja, da können wir auch also, gleich gerne drauf.
Das ist dann, also sind dann die Fans der Kerzen quasi, die heute noch sagen, naja, da bleibe ich lieber bei meiner Kerze, weil wenn dir der Strom ausfällt, sitzt du im Dunkeln, aber ich habe ja meine Kerze.
Ja, also wenn der Strom ausfällt, dann brauche ich, glaube ich, vor allem Waffen. Waffen und Munition und Nahrung brauche ich dann.
Wenn du gerade gesagt hast, wenn 5 Milliarden Menschen internetanschlussfähige Handys haben, dann haben wir echt ein Problem, wenn uns das Internet ausfällt. Und das erste Problem wird nicht Bitcoin sein, aber gut.
Und es ist immer so, auch bei anderen, bei Kühlungen. Erst haben wir die Erde benutzt, dann haben wir den Kühlschrank entwickelt. Oder Salz benutzt, dann haben wir den Kühlschrank benutzt. Dann bei Transport. Erst haben wir Pferde zweckentfremdet. Ein Pferd ist nicht dafür da, damit du darauf reitest. So, aber es wurde zweckentfremdet und es hat auch gut funktioniert, bis dann das Automobil kam. Und so ist der Fortschritt der Menschheit immer schön gestaltet. Und ich habe früher Leichtathletik gemacht und ich stelle mir das vor wie so ein Staffellauf mit Hürden. Also die Hürden sind die Probleme, die du überwältigst. Das Staffelholz ist der Fortschritt der Menschheit und du übergibst ja das Staffelholz dann an die nächste Generation. Und so stelle ich mir den Fortschritt der Menschheit vor. Der erste Mensch läuft los, überwindet die ersten Hürden, übergibt das Staffelholz an den nächsten und im besten Fall merkt man sich die Erfindung von der vorigen Generation und baut darauf auf. Und wenn ich jetzt in die heutige Welt gucke und gucke, welche Probleme haben wir? Und dann würde ich sagen, dass das Problem mit dem höchsten Market, Total Addressable Market, den es einfangen kann, ist das Problem von Wertspeicher. Mhm. Und der Wertspeichermarkt ist irgendwas zwischen 450 und 900 Billionen groß. Es gibt keinen anderen Markt, der so groß ist. Und der hat wirklich ein Problem. Und das ist schon das Erste, was für die meisten nicht so offensichtlich ist, was für mich früher auch nicht offensichtlich war. Und das Problem ist, dass unser Geld inflationiert. Wenn ich normal einfach nur in Geld speichere, dann habe ich das Problem, dass ich immer ärmer werde. Und man kann das auch historisch hervorragend sich angucken, oder anders gesagt, wir Menschen werden immer ärmer, ohne es zu merken. Und das ist komisch, weil eigentlich würde ich erwarten, dass wir immer reicher werden, weil wir haben technologischen Fortschritt, wir haben mehr Effizienz, wir haben all diese Sachen, die eigentlich dafür sorgen sollten, dass wir immer mehr Mittel zur Verfügung haben, aber trotzdem wird alles teurer, ohne dass wir erheblich reicher werden. Und das kann man daran sehen, 1970 konnte ein Mann alleine eine Familie mit einem Haus und einem Auto finanzieren.
Aber langfristig werden wir schon reicher. Also wir werden über die Jahrhunderte gerechnet, hat der Fortschritt schon auch die Inflation outgepaced, vor allem, weil ja die Inflation so mal alle 60 bis 70 Jahre wird dann glattgestellt, ja, und dann sind die Assets haben, noch über Wasser und alle anderen müssen halt bei Null anfangen.
Du hast recht.
Das ist so die Lösung des Fiat-Systems.
Das war so ein bisschen zu real-mäßig gesagt. Du hast recht, dass wir als Menschheit schon reicher werden, auch von unserem Potenzial und von den Lebensbedingungen her. Aber dass wir von den Sachen, die man sich kaufen kann, gar nicht so viel mehr uns kaufen können als damals. Weil 1970 konnte ein Mann alleine ein Haus kaufen mit einem Auto und eine Familie ernähren.
Weil das noch, oder sogar 50er, 60er, 70er Jahre waren halt noch die Anfangsphase dieses Geldsystems, in dem wir heute stecken. Und je stärker aber am Anfang ist es immer ganz okay. Vor allem, wenn man das natürlich Spezialfall Deutschland, Österreich aufbauen aus dem Nichts. Auch als damals war auch Unternehmertum noch cool. Ja, das ist ja okay. Aber du machst weiter.
Und dann irgendwann hat die Frau mitgearbeitet und dann haben sich beide zusammen das Haus geleistet mit den Kindern und dem Auto. Dann irgendwann haben sie angefangen, Schulden aufzunehmen für das Haus und die Autos, um die Kinder zu finanzieren und in dem Haus zu leben. Dann irgendwann mussten sie Hedgefondsmanager werden für ihr eigenes Geld. Also es reicht nicht nur, das Geld zu verdienen, es reicht nicht nur, Schulden aufzunehmen, sondern man muss mit dem Geld, was man hat, auch noch in Aktien investieren, damit man sich immer noch das Haus leisten kann und das Auto und die Kinder finanzieren kann. Dann fing es an, und das muss nicht sein, dass das der Grund ist, aber dann fing es an, dass man auf einmal sagt, 4 Kinder, brauche ich wirklich 4 Kinder? Mir reichen auch 2 Kinder. Dann, mir reicht 1 Kind. Dann viele, wir wollen vielleicht gar keine Kinder mehr haben. Und auch jetzt sehe ich es nicht, dass es leichter geworden ist, ein Haus und ein Auto und eine Familie zu ernähren, als noch von vor 70 Jahren.
Wobei, muss ich kurz reingrätschen, die Kinderzahl hat sehr stark mit der ökonomischen Prosperität zu tun. Das heißt, eigentlich ist es so statistisch gesehen, dass du weniger Kinder bekommst, je reicher du wirst. Vor allem, je reicher eine Gesellschaft wird. Russland hatte, glaube ich...
Oder mit Bildung korreliert das wahrscheinlich noch mehr, oder?
Ja, das korreliert, ja. Also Geld und Bildung korreliert. Also ich weiß nicht, ob sozusagen die fallende Geburtenrate wirklich was damit zu tun hat, dass wir es uns nicht mehr leisten können. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir jetzt eine Phase dann anfangen, eine Phase sehen zu werden, wo wieder mehr Kinder kommen. Einfach deswegen, weil du denkst, naja, bevor ich mich auf das staatliche Pensionssystem verlasse, mache ich lieber noch 2 Kinder. Die können dann für mich bezahlen, ja, wenn sie noch das Handy abheben, wenn ich sie anrufe.
Und das ist aber unterstreicht ja wieder den Punkt, ich hole mir Kinder, um meine Pensionskasse aufzufüllen.
Ja,
und
das ist die klassische,
genau.
Das hast du so gemacht, dass es noch keine Pensionskasse gab. Ne?
Ja. Und gleichzeitig, du hast schon recht, dass wir jetzt nicht unbedingt viel ärmer geworden sind, aber trotzdem gleichzeitig denke ich mir, wie viel Geld brauche ich dann, um 4 Kinder zu finanzieren mit einem Haus und einem Auto? Na, jedes normale Haus kostet 700.000, 800.000 Euro. Und ich verdiene als normaler Mensch, selbst wenn ich 100.000 Euro verdienen würde mit 25, bis ich 65 bin, das wäre netto 5.000 Euro im Monat. Das wäre, wenn ich die Hälfte spare, 2.500 Euro für 40 Jahre. 25 mal 40 sind 1 Million, die ich gespart habe, bis zum Ende meiner Arbeitszeit. Mhm. Das heißt, ich kann am Ende meiner Arbeitszeit mir ein Haus leisten. Ich habe immer noch kein Auto gekauft, ich habe immer noch keine Kinder finanziert, weil mit 2.500 Euro eine 4-5-köpfige Familie zu finanzieren wird schwierig. Also
da sind wir jetzt da, wo du eigentlich hin wolltest. Weil da wird jetzt der Aktienschlauberger wird jetzt sagen, ja, aber du legst es ja am Aktienmarkt an und bekommst 7% der Rendite und kannst es ja natürlich früher leisten.
Richtig. Und der Aktienmarkt ist für mich wie das Feuer oder wie das Pferd oder wie der Boden für die Kühlung. Das ist eine zweckentfremdete Lösung, die ganz gut geeignet ist, um Werte zu speichern, aber nicht genau dafür designt wurde von einem Ingenieur, um Werte zu speichern. Mhm. Der Aktienmarkt ist dafür da, damit Firmen sich kapitalisieren können, damit sie das Risiko verteilen können, um große Unterfangen aufzunehmen. Die Immobilien sind von Ingenieuren gebaut, aber nicht zum Zwecke von Geldspeicherung, sondern zum Zwecke von Wohnraum. Und eignen sich zum Teil auch als Investmentvehikel, aber nicht perfekt. Ähnlich wie ein Feuer nicht perfekt ist.
Aber deswegen sind ja auch die Immobilien immer das Beispiel. Deswegen wird es immer genannt, ja, früher konntest du ja noch ein Haus leisten. Und jetzt, wo die Krise schon groß ist, ja, was sollen die jungen Leute nochmal leisten? Weil das zu doppelt belastet wird. Ja. Einerseits verdienst du weniger im Vergleich relativ zu deinen Eltern im Sinne von, und vor allem, ich glaube, was ganz wichtig ist, es gibt dieses Versprechen des Aufstiegs nicht mehr. Es gibt diese gesellschaftliche Abmachung, dass Wachstum und Voranschreiten und Leistung, dass das was ist. Das gibt's nicht mehr. Im Gegenteil, heute ist es, mehr als 50% der Menschen sind eigentlich in unproduktiven Tätigkeiten, sitzen irgendwo für den Staat oder irgendwelche Behörden oder machen irgendwelche privatwirtschaftlichen, aber in Wahrheit auch staatsfinanzierten Geschichten. Und der Staat ist damit beschäftigt, das Leben schwer zu machen mit, keine Ahnung, Umweltauflagen und Klimaschutz und so weiter. Und nicht wertend, aber das ist ein Faktum. Und das ist natürlich ein Problem. Und was du jetzt sagst mit den Immobilien, ich glaube, das ist wichtig zu unterscheiden. Der Kühlschrank ist schon billiger geworden. Der Computer ist viel billiger geworden. Technik. Viele Dinge hat der technische Fortschritt uns leichter und besser gemacht. Ja? Vor 150 Jahren hattest du noch kein Klo in jeder Wohnung. Das muss man erstmal auch sagen. Ja? Heute ist das natürlich Standard. Und das bringt viele sanitäre Vorteile, bla bla. Aber die Häuser, die nämlich aufgrund der mangelnden Wertspeicherung in Fiat-Geld zu Spekulationsobjekten geworden sind, da wird's dann zum Problem. Und der Unterschied zwischen den Häusern und den Aktien ist der, dass bei den Häusern jeder versteht, scheiße, wie kann man mein Haus nicht mehr leisten? Ja. Ja? Also keiner beschwert sich darüber, dass er sich keine Apple-Aktien mehr leisten kann. Dann machen sowieso einen Split und dann sind sie wieder leistbar so. Ja? Ja. Das ist der Punkt.
Und das, leider ist das Haus aber genau das Gut, was jeder braucht, immer. Egal wann. Mhm. Und die Häuser wurden aber nicht dafür gebaut, um Investment-Vehikel zu sein. Genauso wenig wie Gold dafür erschaffen wurde, um Investment-Vehikel zu sein, sondern Gold hat gute Eigenschaften, die es als Wertspeicher rechtfertigt. Aber auch die wurden nicht perfekt konstruiert, sondern wurden in der Natur entdeckt und dann entsprechend, genauso wie das Feuer, zweckentfremdet, um Licht zu machen. Und jetzt denke ich mir, wenn ich jetzt ein Ingenieur wäre und ich würde dieses Problem sehen und ich würde mich mit der Geschichte der Menschheit auskennen und wissen, dass bis jetzt jedes große Problem immer durch irgendeine ingenierte Raffinesse gelöst wurde. Was würde ich jetzt machen, um einen perfekten Wertspeicher zu bauen? Dann haben wir in der letzten Folge auch darüber geredet, dass man sich immer überlegen kann, was sind die perfekten Eigenschaften, die ein Wertspeicher braucht, damit es die perfekte Lösung ist, damit es wie das Internet für Kommunikation ist, wie elektrisches Licht für Beleuchtung ist. Was muss ich machen, um den perfekten Wertspeicher zu bauen? Vielleicht können wir das jetzt kurz auch einmal brainstormen. Ich meine, eine Sache, die klar ist, es sollte keine Inflation haben. Eine andere Sache, die klar ist, es sollte liquide sein.
Leicht transportabel.
Leicht teilbar.
Das war es eigentlich schon.
Es wäre noch gut, wenn ich beliebig wenig oder beliebig viel reinstecken kann.
Mhm. Ja, das ist für mich unter leicht teilbar, nicht?
Ja, und die zweite Dimension von leicht teilbar sollte dann aber auch sein, dass egal welche Größenordnung ich reinstecke, es darf nicht teurer werden. Wenn ich 100 Milliarden in Immobilien stecke, dann kaufe ich mir einen ganzen Overhead ein an Maintenance, also an Gebäude, an Erhaltung, an Mieter. Ich brauche ein ganzes Team, um mich um mein 100 Milliarden Immobilienportfolio zu kümmern.
Natürlich, ja.
Und das brauche ich bei der beste Wertspeicher, da sollte ich, wenn ich 100 Milliarden drin speichere, nicht mehr Aufwand haben, als wenn ich 100 Euro drin speichere. Dann wäre es noch gut, wenn kein anderer Kontrolle über diesen Wertspeicher hat. Es wäre gut, wenn es unmöglich ist für irgendjemand, egal wie mächtig er ist, diesen Wertspeicher zu beeinflussen.
Ja, also unstehlbar sozusagen. Ja,
genau. Mhm. Und ich schreibe ja gerade ein Bitcoin-Buch und bin ja auch gerne oder oft bei Family Offices und erkläre den Bitcoin. Und so die längste Liste, die wir gemacht haben, sind 16 Punkte.
Mhm. So, und nicht 21, das ist aber enttäuschend.
Ja, ich habe es versucht, dahin zu bringen, aber mir ist nichts mehr eingefallen. Und von den 16, wenn man es ganz genau nimmt, der eine Punkt ist auch in dem anderen schon drin, wie du es auch gerade gesagt hast. Aber du kannst ja auch selber hinter der Kamera dir mal überlegen, was sind die Punkte, die ein Wertspeicher haben muss. Und dann auch wirklich genau überlegen, es geht um die Eigenschaften, nicht um die Konsequenzen. Also wenn du jetzt sagst, ich will einen Wertspeicher haben, der jedes Jahr im Wert steigt, das ist eine Konsequenz aus den besten Eigenschaften, ist aber nicht eine Eigenschaft an sich, weil du kannst keine Eigenschaft bauen, dass es jedes Jahr steigt, sondern du kannst nur die Eigenschaften bauen, sodass die Leute daran investieren, damit er jedes Jahr steigt. Und eine beliebte Sache ist Cashflow. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon kurz geredet haben, dass die dann sagen, ja, ich würde gerne, dass mein Wertspeicher Cashflow hat. Und das ist eine gute Idee. Ich würde auch gerne, dass mein Wertspeicher Cashflow hat. Und da muss man sich fragen, wo kommt der Cashflow her? Und bei Staatsanleihen kommt der Cashflow daher, dass Geld gedruckt werden kann. Mhm. Aber so ein Cashflow möchte ich nicht. Bei Aktien kommt der Cashflow daher, dass es ein Management gibt, was Gewinne erwirtschaftet, was die Gewinne per Dividende ausschüttet. Ich will aber auch nicht, dass es ein Management gibt, was irgendwie über die Höhe der Gewinne entscheiden kann und über die Höhe der Ausschüttung entscheiden kann. Bei Immobilien kriege ich meinen Cashflow dafür, dass Leute in meiner Immobilie wohnen und den Zustand meiner Immobilie in ihrer Gewalt haben. Mhm. Das will ich beim besten Wertspeicher aber eigentlich auch nicht. Die Cashflow von meinem Bankkonto kommt daher, dass die Bank Kontrolle über mein Vermögen hat. Das heißt, für mich ist Cashflow zwar schön, aber in den logischen Formen, in denen es kommt, weil du kannst ja nicht Geld aus dem Licht zaubern, in den logischen Formen, in denen es kommt, ist es immer eine Entschädigung für etwas, aber nicht die Kirsche auf der Sahne, sondern es ist immer, okay, wir haben dieses Problem, jemand wohnt in meinem Wertspeicher und hat Gewalt darüber und könnte ein Messi sein und all solche Sachen, aber dafür kriege ich Cashflow. Okay, die Bank könnte pleite gehen, bla bla, Einlagen, Sicherung, bla bla bla, aber trotzdem, ich kriege ein bisschen Zinsen dafür. Okay, ich habe die Staatsanleihe gekauft. Natürlich, das Geld wird entwertet mit mehr, als ich an Prozent kriege, aber ich kriege dafür zumindest ein bisschen Prozent. Das heißt, für mich ist Cashflow eine Entschädigung für einen Nachteil, den ich unbedingt nicht bei dem besten Wertspeicher haben würde. Und zwar, dass jemand drin wohnt, dass jemand das besitzt, dass jemand Gewalt darüber hat. Und deswegen ist Cashflow für mich keiner dieser Eigenschaften von diesem besten Wertspeicher.
In Österreich hat jetzt die Bundesrepublik hat jetzt angefangen, die Staatsanleihen direkt an den Mann zu bringen. Finde ich sehr lustig. Ja, gibt es jetzt eine App, da meldest du dich an, brauchst du keine Bank, bist einlagengesichert und kannst die Staatsanleihen einfach direkt von der Republik kaufen. Und das finde ich schon fast wieder innovativ.
Das ist innovativ, das
muss man sagen. Weil, und du kriegst auch eine fixe Verzinsung und so, ja, und das wird garantiert von der Republik. Das heißt, du hast quasi, du brauchst aber kein Bank, also du brauchst natürlich schon ein Bankkonto, um das Geld hinzuüberweisen. Du kannst es jetzt nicht mit der Brieftaube schicken, ja, aber du brauchst kein Depot. Ja, also du bist quasi in der direkt Kunde deines eigenen Staates. Hat jetzt der Kollege vom Aktienpodcast, hat er gesagt, ja, Flo, scheiße, hast recht, der Podcast ist hiermit beendet. Also ich mache jetzt einen Bitcoin-Podcast draus.
Er selber ist auch ein Bitcoin-Fan.
Ja, okay.
Also drum hat er das ganz gut verstanden und hat auch kein Gegenargument für diese Eigenschaften gefunden. Aber das ist genau die Hausaufgabe, die man machen muss, wenn man Bitcoin verstehen möchte.
Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity, und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken. Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code Was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code Was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet.
Man muss einmal sich diese Eigenschaften aufschreiben und dann selber überzeugen, dass diese Eigenschaften von Bitcoin auch wirklich erfüllt werden. Weil das ist das kann man mir nicht glauben, das kann man dir nicht glauben, das muss man selber herausfinden, das muss man selber studieren. Und wenn man das gemacht
erfahren.
Hat, selber erfahren.
Du musst selbst mitmachen.
Ja.
Und erst nach einer gewissen Zeit wirst du in deiner Überzeugung gestärkt, glaube ich.
Und es gibt kein Asset außer Bitcoin, was all diese Eigenschaften erfüllt.
Das ist
schon erstaunlich. Es ist nicht Ethereum, es sind nicht Immobilien, es sind nicht Aktien, es sind nicht Gold, es sind nicht Staatsanleihen, es ist nicht Cash, es sind nicht Land, es sind keine Unternehmen, es ist nicht Private Equity. Keines dieser Assets erfüllt all diese Eigenschaften. Und jetzt kam der Ingenieur, Satoshi, hat diese Eigenschaften erfüllt und es in die Welt gebracht und hat sich von dem Projekt entfernt, hat keine Kontrolle mehr darüber. Und das an sich finde ich schon eine unglaubliche Ingenieursleistung. Weil selbst wenn du mir diese Eigenschaften gesagt hättest, dann würde ich sagen, okay, ja, ich kenne zwar den Lauf der Menschheit und ich weiß, dass es fast immer irgendwann eine ingenierte Lösung gibt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das geht.
Glaubst du, Satoshi war einfach ein frustrierter Lehrling bei Bosch?
Ich
auszuschließen ist es nämlich nicht. Es gibt schon einen Grund dafür, warum ausgerechnet das Ingenieursland Deutschland, das langsam in seinen sozusagen in die Abenddämmerung reitet, so auf Bitcoin abfährt.
Ich meine, Satoshi hat eine GMX-E-Mail gehabt.
Ja.
Also deswegen, dass er aus Deutschland kommt, könnte schon sein. Man könnte mal schauen, wann er seine Forenbeiträge gemacht hat, um zu gucken, in welcher Zeitzone er war.
Ja, das hat man schon mal gemacht.
Und
ja.
In welcher Zeitzone war das?
Ich habe es vergessen.
Ja, ich weiß.
Soweit ich mich erinnern kann, war es schon so Mitteleuropa und dann haben da noch die Times und so. Aber das heißt ja auch nichts. Er muss ja kein Deutscher sein, um in Deutschland zu arbeiten oder nach Deutschland. Es gibt ja die Story, es ist noch die ganze Martin-Luther-Reformations-Story, 31.3. Jänner, das Jahr, das ist auch etwas, was natürlich die Deutschen stärker wissen, aber wer weiß, ob das überhaupt das war oder das kann auch reiner Zufall sein. Ich sage nur, es gibt für mich schon es ist schon sehr auffällig, dass Bitcoin in Deutschland auf eine enorme Resonanz stößt. Ja. Die ist, glaube ich, anderswo gar nicht zu tun. Hat natürlich was mit Inflation zu tun, mit der D-Mark, ja, mit der ganzen Geschichte des Wirtschaftswunders, also dieses und mit der Frustration, wie es jetzt läuft, ja, mit dieser nicht wissen, wie man das nochmal reproduzieren soll für sich selbst oder für seine eigenen Kinder. Ja. Also, aber du hast das Thema erklärt. Um zu sagen, okay, da gibt es jetzt eine Ingenieurslösung, für das Wertspeicherproblem. So, also es ist, um noch einmal zusammenzufassen, wir hatten in der Fiat-Welt verschiedene. Gold natürlich, Immobilien, Aktien, Anleihen und dann wird es exotisch. Ja, dann kommen wir in die Basketballkarten, in die alten genau. Sneaker, Kunst natürlich.
Oldtimer,
viel davon hat natürlich auch lange Geschichte, auch schon Geschichte vor der Klasse, vor der Rheinland-Fiat-Welt, also Gold, Aktien, Immobilien, gab es natürlich immer. Und du hast, es ist auch nicht ganz richtig, dass Immobilien nicht nur gebaut, also nicht gebaut werden als Wertspeicher. Es ist leider Gottes schon so, dass inzwischen der Markt so umgedreht ist, dass, glaube ich, die Immobilienentwickler eher mal auf die Investitionen gehen und dann später vielleicht darüber nachdenken, ob man da drin auch wohnen kann.
Aber es war nicht die Basisidee von
natürlich Immobilien. Natürlich nicht. Ja. Und ich glaube, das Einzige, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist so, ich habe mir das auch mal angesehen, die Durchschnittsrenditen quasi des S&P 500, die waren zur Zeit des harten Goldstandards auch nicht schlechter als jetzt. Also das heißt, Aktien sind zumindest historisch betrachtet trotzdem etwas, das trotzdem noch Mehrwert bringt.
Wie ist die durchschnittliche Rendite vom S&P 500?
Ja, also Pi mal Daumen sagt man so zwischen 8% und 10%. Mhm. Wobei man muss fairerweise dazu sagen, wenn man eben die letzten 20 Jahre quasi um Apple, Google, Microsoft, Facebook und so weiter bereinigt, dann geht's auch ohne Inflationsbereinigung nur seitwärts. Mit Inflationsbereinigung und geht's sogar mit Apple nur seitwärts. Und seit, glaube ich, spätestens 2020 geht es auch seitwärts, also quasi, wenn man die Geldmenge rausrechnet, also ja, in Wahrheit ist es ein reiner Inflationshedge inzwischen.
Ich habe mir mal den Graphen bei TradingView ausgeben lassen von dem S&P 500 aufgezeichnet gegen die Geldmengenerweiterung, gegen M2.
Ja, ja.
Und da waren wir jetzt 2022 auf dem gleichen Stand wie 1960. Und zwischendrin waren wir mal richtig drüber, dann waren wir mal richtig drunter und dann sind wir jetzt auf dem gleichen Stand wie 1960. Das heißt, wenn ich 1960 1.000 Euro Kaufkraft eingespeist habe, dann habe ich jetzt auch 1.000 Euro Kaufkraft rauserhalten, bereinigt um die Geldmengenerweiterung. Das heißt, ja, wenn man die richtigen Aktien trifft, kann man auch ein bisschen Geld mit dem S&P 500 verdienen, aber für mich ist es mehr eine Spartechnologie. Und ich finde den Namen Sparplan auch sehr passend dadurch, weil wenn ich, man muss, jetzt ist die Frage, welchen Zeitraum
Moment, guckt
man
sich an. Moment, was ist die Spartechnologie?
Also kein Investment, sondern nur eine Spartechnologie, um die Kaufkraft zu erhalten.
Aber was jetzt?
Der S&P 500.
Ja, klar. Genau. Das ist das Index. Also ja. Jack Bogle, der Erfinder oder der Gründer von Vanguard, hat ja das Index-Investing nicht ohne Grund, glaube ich, 1976 erfunden. Ja, und hat damit eine Lösung, so wie du richtig sagst, eine nicht perfekte, aber doch praktikable Lösung mit einem großen Nachteil. Der Nachteil ist, oder das Problem ist jetzt folgendes. In Amerika anders als bei uns, hat in Amerika die Beteiligung am Kapitalmarkt dermaßen das ist so groß. Jeder hängt am Kapitalmarkt mit seiner ganzen, die ganze Pensionsvorsorge ist am Kapitalmarkt. Das heißt, dass du als Politiker gar nichts machen kannst, außer es muss immer steigen. Number must go up. Wenn die Aktien nicht steigen, ja, und da gibt es ja auch die Theorie, dass Satoshi möglicherweise bewusst das Halving immer so gelegt hat, dass es ein US-Wahljahr ist, weil im US-Wahljahr wird immer gedruckt, ja, damit die Leute sich gut fühlen, sich denken, ah, der Biden oder der Obama oder der Trump, der ist schon ein cooler Kerl, weil du hast doch diesen Wealth-Effekt. Die Leute glauben, sie werden reicher, deswegen geben sie mehr Geld aus, was wiederum dafür sorgt, dass die Konjunktur besser läuft, etc. Ja? Und das ist ein Nachteil. Wir beschweren uns in Europa, dass die Beteiligung am Kapitalmarkt zu gering ist, was auch stimmt. Also es ist immer ein Graubereich.
Also besser beteiligt man sich am Kapitalmarkt, als es im Cash zu haben. Das ist, denke ich, recht, recht klar.
Nur, außer man baut Scheiße.
Ja,
also, man muss das schon sagen.
Man muss es in einem Index anlegen, wenn man das macht und sich nicht auskennt. 100%.
Weil die Annahme ist immer, die Leute, die das Geld investieren, machen es auch richtig.
Ja.
Viele Menschen, die sich dann eben in diese Geldinvestment-Geschichte wagen, verzocken das Geld oder fallen auf irgendwelche Scammer rein oder solche Sachen. Da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein.
Ja, das stimmt. Wenn du hast ja vorhin gesagt, eine Kritik ist, Bitcoin ist digital und nicht richtig greifbar und alles. Wenn ich mir die Renditen von dem S&P 500 angucke, und du hast es ja gerade gesagt, gibt es ungefähr 7 Firmen, die 80% der Rendite treiben. Das ist Apple, Amazon, Google, Netflix, Nvidia, Microsoft.
Ja.
Sind schon 6.
Facebook.
Facebook, genau. Und all diese Firmen haben ein gemeinsames Thema. Und das ist die digitale Transformation von irgendwas. Also Facebook transformiert Freundschaften ins Digitale und versieht es mit besseren Eigenschaften und deswegen ist Facebook Facebook. Google transformiert Bibliotheken ins Digitale und versieht es mit besseren Eigenschaften. Amazon transformiert den Einzelhandel ins Digitale und versieht es mit besseren Eigenschaften. Was haben wir noch? Microsoft transformiert das Büro ins Digitale und versieht es mit besseren Eigenschaften. Und das haben wir jetzt, diese digitale Transformation von irgendetwas, haben wir jetzt schon 7-mal erlebt. Und das ist der Grund, warum der S&P 500 steigt. Und wenn du dir diese Aktien rausnehmen würdest, dann wäre es ein ganz anderes Bild im S&P 500. Und dann denke ich, ist es gar nicht mehr so weit hergeholt zu sagen, okay, wann passiert denn die digitale Transformation von Wertspeicher? Wann passiert die digitale Transformation von Kapital? Und ich bin davon überzeugt, dass Bitcoin die digitale Transformation von Kapital ist.
Ich glaube nicht, also wenn man das nüchtern betrachtet, ist es überhaupt nicht weit hergeholt. Ja. Es ist nur so mit so vielen Emotionen und so vielen Vorurteilen belegt, dass wir nicht normal darüber reden können, weil es ist ganz lustig, die ganz frühen Presseberichte über Bitcoin, die waren viel seriöser als das, was wir heute sehen.
Ist das so?
Ja, weil damals ist man noch mit offenem Mindset an die Sache herangegangen. Und heute wird das alles so belagert von den ganzen Boiling the Oceans, CO2-Ausstoß pro Transaktion und dem ganzen Blödsinn, was die Notenbanken vorrechnen. Also die Blockbusters dieser Welt, ja, die sich von Netflix bedroht sehen und aber auch wissen, dass sie keine Antworten haben und deswegen irgendwie das verhindern müssen.
Ich würde sagen, das ist aber ein gutes Zeichen, weil wenn ich mir wieder die Geschichte der Menschheit angucke, die Elektrizität, obwohl es ja die Lösung für ein großes Problem war, wurde dämonisiert. Ne? Demons, wie nennt dieses Demons-Bild?
Ja, ist aber nur ein Bild, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Also
ich glaube, das ist auch ein Bild, ehrlich gesagt, was entstanden ist, nachdem jemand wirklich darin gestorben ist, in dieser Landline. Dann aber kannst du dir auch mal angucken, und das weißt du sicherlich viel, viel besser als ich, die Berichte übers Internet. Ich habe jetzt in der Bearbeitung vom Buch einfach das mal eingegeben und habe ganz, ganz viele Berichte darüber gesehen, wie Journalisten sich witzig über das Internet gemacht haben. Yeah. Wie sie gesagt haben, das ist nur was für komische Leute. Und dann der beste Artikel, ich muss den jetzt aus dem Kopf rezitieren, war, wo jemand erklärt hat, dass Internetfanatiker glauben, das Internet würde Lehrer ersetzen können, würde Musik digitalisieren, würde Kommunikation digitalisieren, würde Regierungen neu strukturieren. Mhm. Und dann war sein Fazit, dass, was ich Ihnen versprechen kann, ist, dass das Internet auf gar keinen Fall jemals Regierungen neu anordnen wird, dass das Internet niemals eine echte Lehrkraft ersetzen kann. Das waren genau die Argumente, die man bei Bitcoin hört, das waren genau die Argumente, die man bei der Eisenbahn. Das Eisenbahn ist ein Teufelsding. Als die ersten Eisenbahnen von Nürnberg nach Fürth oder so, weiß nicht mehr genau, gebaut wurde, da haben die gesagt, dass die Geschwindigkeit, mit der die Eisenbahn fährt, 30 Kilometer pro Stunde, dass das zu schnell sei. Yeah. Und dass man Schleudertrauma kriegt, dass man Lungenentzündung kriegt. Und all solche Sachen waren Ängste von den Menschen. Bei einer offensichtlich besseren Lösung. Aber ich glaube, es gibt immer so einen psychologischen Shift, der stattfinden muss, wenn man zwischen weltlichen Lösungen und digitalen, elektrischen, immateriellen Lösungen manchmal auch wechselt, dass es immer eine gewisse Reibung gibt, um diesen Shift zu machen. Und dann irgendwann ist es aber ganz klar. Jetzt fragt sich keiner mehr, ob Facebook was nur für komische Teenager sind. Jeder nutzt Facebook. Oder wir nutzen es jetzt schon fast gar nicht mehr. Also Leute, die älter sind als du, nutzen das jetzt vermehrt.
Dann, ich bin auf allen Kanälen außer Facebook.
Ja, genau. Dann niemand stellt mehr in Frage, dass Amazon nicht ein revolutionäres Business ist. Niemand stellt Google mehr in Frage. Aber das war früher immer, die wurde mit Skepsis betrachtet.
Ja klar, also wenn der, stell dir vor, da kommt der Jeff Bezos, ja, noch bevor er trainiert war, ja, kommt er her und sagt so, okay, pass auf, ich verkaufe Bücher, ja, aber nicht, ich habe keinen Laden, ich mache das in meiner Garage und die Bestellungen kommen rein übers Internet und dann verschicke ich es mit der Post so. Wer investiert da? Weißt du? Die berühmte Tür, kennst du die Tür von Jeff Bezos?
Ja, sein Schreibtisch.
Sein Schreibtisch, ja.
Bezos war bei Karstadt Und ich glaube, wollte 50% von Amazon abgeben. Ich weiß nicht, ob es 50% war, aber er wollte, hat Karstadt darum gebeten, einzusteigen in Amazon, in Deutschland.
Wirklich? Also ja. für Amazon Deutschland quasi?
Ich weiß nicht, ob es für Amazon Deutschland war oder für Amazon insgesamt. Wahrscheinlich war das sein Partner, um in Deutschland, um in Europa Fuß zu fassen.
Ich glaube, Blockbuster konnte, glaube ich, hätte, glaube ich, Netflix kaufen können für so 5 oder 20 Millionen. Also ja. Nichts, ja?
Ja. Ja. Und das...
Du bist 26, oder?
Ja.
Kannst du dich noch an Videotheken erinnern überhaupt?
Ja. Als ich so 12, 13 war, hatte ich einen Kumpel, der einen großen Bruder hatte. Und mit dem sind wir mal in Videotheken gefahren und haben uns irgendwelche Ballerfilme angeguckt.
Ich meine, alleine diese Frage mal stellen, ja. finde ich faszinierend. Ja. Weil
aber ich hatte schon ein iPod und dann irgendwann kam iTunes dazu und dann war das weg.
Eines, was mir jetzt in diesen ganzen historischen Betrachtungen noch aufgefallen ist, ist, dass es jetzt natürlich durch das Internet, es geht alles viel schneller.
Ja.
Und das macht mir fast ein bisschen Angst, weil die Vorstellung einer digitalen Transformation von Wert, die wir da jetzt beschreiben, gepaart mit der Geschwindigkeit des Internets, da reden wir von einer Umwälzung, die könnte ziemlich beängstigende Geschwindigkeit und Folgen mit sich bringen.
Was wären die Folgen, meinst du?
Naja, also wenn wir es ganz offen besprechen, gäbe natürlich Backlash gegen die Menschen, die sich rechtzeitig in Bitcoin positioniert haben.
Uns beiden jetzt hier mit der Aufnahme.
Ich meine, dann können wir sagen, hey, schau, wir machen hier 200 Folgen, wir machen so viel wie möglich Aufklärung, weil wir, und ihr habt uns alle belächelt, aber das wird dann in dem Moment auch keinen interessieren. Mhm. Ja. Ich glaube, dass das hoffentlich abgeschwächt wird, dadurch, dass es eben nicht von heute auf morgen passiert, ja, sondern dass es wirklich immer diese Phasen, da ist die Volatilität auch hilfreich. Mhm. Das heißt, weil ich bekomme ja, also auf jede positive Rückmeldung zum Thema Bitcoin kommen meistens so 10 Rückmeldungen, so mitleidige Blicke. Weil die Leute so, dass es jetzt runtergegangen ist, das weiß jeder. Selbst jetzt, wir sitzen jetzt hier Mitte Mai, jetzt ist es halt ein bisschen gefallen und keine Ahnung, 20% innerhalb von ein paar Wochen, ja. Da kommt schon wieder Mitleid. Also, ja. Aber trotzdem glaube ich, dass natürlich, wenn man sich das überlegt, die Umwälzungen könnten schon groß sein. Sind sie aber, muss man fairerweise sagen, wenn du rechtzeitig Facebook oder Google und so weiter gekauft hast, bist du auch sehr schnell sehr reich geworden.
Und da denke ich mir, bei Facebook, Google, Amazon bist du sehr schnell sehr reich geworden und die Menschen haben viel Zeit gespart. So, das sind die beiden Seiten. Bei Bitcoin könnte man, wenn es klappt, sehr schnell sehr reich werden und Leute sparen auch Zeit. Aber gleichzeitig würde ja die Umwälzung auch bedeuten, das hast du in unserem letzten Podcast gesagt, was ich sehr schlau fand, dass selbst wenn du Bitcoin nicht hast, du von den positiven Nebeneffekten profitieren würdest. Ja, weil wenn es jetzt auf einmal diese Speichertechnologie gibt, dann würde man sagen, okay, ehrlich gesagt, will ich diese Immobilie halten oder möchte ich lieber die Million doch in Bitcoin stecken? Und dann werden Immobilien auf einmal wieder günstiger. Da würde der monetäre Überschuss, der in Immobilien gespeichert ist, würde rausgehen, aus Aktien auch, aber auch insbesondere aus Immobilien. Und davon würde ja jeder profitieren.
Ja genau, bei Aktien würde keiner profitieren, wir können sagen, die Aktien sind jetzt wieder leistbar, genau. Das ist ja egal. Aber ja, natürlich, das würde, wenn du die Spekulation rausnimmst aus dem Immobilienmarkt, hättest du natürlich eine Anpassungsphase, in der die musst du durch, dann wo dann auch Projekte gestoppt werden und weniger gebaut wird und so. Aber dann hättest du die Möglichkeit, Immobilien wieder zu ihrem Nutzwert zu verkaufen.
Und gleichzeitig hätte jeder in seiner Tasche die Speichertechnologie. Es ist nicht mehr, kaufe ich Apple, kaufe ich Nvidia, kaufe ich Amazon, kaufe ich den S&P 500, sondern ich kaufe Bitcoin, fertig. Das ist die Speichertechnologie. Ich benutze Elektrizität für mein Licht. Ich benutze einen Kühlschrank für meine Gerichte. Ich benutze ein Auto, um von A nach B zu kommen, statt ein Pferd. Und das ist dann standardisiert. Jeder hat Zugang dazu.
Informationsvorteile werden durch Bitcoin nicht automatisch ausnivelliert.
Genau, aber durchs Internet wurden sie maximal ausnivelliert.
Ja, das stimmt.
Also quasi, jetzt musst du schon wirklich in der Nähe von Datencentern sein und dann die mit Glasfaserverbindungen einfach so nah an dem Datenzentrum sein, dass du eine halbe Sekunde Vorsprung hast.
Ja.
Aber es ist nicht mehr so, dass einfach nur ein paar schnelle Schiffe reichen, damit du Milliarden verdienen kannst. Und du musst jetzt schon sehr, sehr sophisticated sein. Und obwohl es die Spitze immer noch gibt, normalerweise war es so, es gab die Spitze und dann gab es eine große Streuung und es gab Leute, die gar nichts haben. Aber mit dem Internet wurde 95% oder 99% aller Leute auf das gleiche Level gebracht. Und natürlich gibt es immer noch die ein paar Leute, die wirklich nochmal einen Vorteil haben oder ein paar Leute, die wirklich noch den Nachteil haben. Aber fürs Große und Ganze, für die Gesellschaft insgesamt, war es eine deutliche Verbesserung.
Ja. Egal ob im Wohn- oder im Schlafzimmer, egal ob im Büro oder in der Industriehalle, eine Bitcoin-Heizung, die zahlt sich immer aus und 21 Energy hat jetzt die allerneuesten Geräte für euch. Für zu Hause oder für die Industrie. Der Ofen Pro zum Beispiel, kleiner als je zuvor, effizienter als je zuvor, die neueste Bitcoin-Mining-Technik verbaut und dabei flüsterleise. Geht auf 21energy.com und seht euch die Produkte an. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, gibt es 5% Rabatt. Und das gilt auch, wenn man einfach nur einen Miner kaufen möchte, denn auch die hat 21 Energy im Programm. 21energy.com und auf der Website gibt es auch einen neuen Rechner für deine Heizkosten.
Gut, was du hast, ist, du hast so hier, aber das sind eigentlich Fiat-Phänomene. Also es gab ein, zwei Mal schon den Fall, dass die EZB daneben gegriffen hat und Informationen preisgegeben hat, zum Beispiel an irgendwelche Hedgefondsmanager, irgendwelche Inflationsprognosen oder Zinsprognosen, die sie nicht hätten rausgeben sollen, mit der man dann schon Geld machen konnte. Also während der Euro-Krise habe ich mir oft gedacht, naja, wenn ich da jetzt als Praktikant daneben sitzen würde, dann könnte ich schon den ein oder andere Wette auch abgeben, ja, weil ich weiß, was da jetzt entschieden wird und wie das die Märkte bewegt und so. Aber das sind natürlich entweder politische Geschichten oder wirklich direkte Fiat-Geschichten, die da...
Und auch eigentlich verbotener Insiderhandel wäre das, ja.
Naja, ist das Insiderhandel? Insiderhandel ist, wenn ich Bescheid weiß über irgendwelche Firmen interner. Ist es Insiderhandel, wenn ich weiß, in welche Richtung, ob das jetzt in 20 Minuten den Presseaussendung rausgeht, dass die EZB, dass die EU ein neues Rettungspaket für Griechenland geschnürt hat?
Um dann griechische Staatsanleihen vorher zu kaufen?
Ich bin mir nicht sicher, ob das als Insiderhandel qualifiziert. Da müsste man jetzt einen Juristen fragen, ja. aber...
Es würde mich wundern, wenn nicht, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite gibt es Nancy Pelosi, die beste Traderin ist der Welt.
Die muss das auch irgendwie machen,
die muss
oder?
Das auch, die
machen. Nancy Pelosi Hedgefonds, ja?
Ja.
Also ist das Insiderhandel, ja? Gute Frage. Ich glaube, es ist einfach gute Information über politische Vorgänge. Das wirst du auch nie ändern können, das wird es immer geben.
Ja. Ich glaube trotzdem, dass wir in diesem Jahr, oder wie nennen wir die Folge, den Bitcoin-Sommer?
Ja, das ist jetzt nach einer halben Stunde können wir es. Ja, das war die Idee. Also wir machen einen Ausblick in den heißen Bitcoin-Sommer des Jahres 2024.
Ich glaube, das könnte ein interessanter Sommer werden. Weil wir hatten, es gibt verschiedene Stadien, die so ein Asset durchläuft und am Anfang. Und auch zu den Eigenschaften, die wir gesagt haben. Nicht alle Eigenschaften, also Liquidität war am Anfang nicht vorhanden. Dass ich sowohl 100 Milliarden als auch 10 Euro drin speichern kann, war auch nicht unbedingt vorhanden am Anfang. Es war in der Theorie vorhanden, aber das Asset war nicht groß genug. Und jetzt sind wir aber bei einer Größe, wo all diese Eigenschaften erhalten oder all diese Eigenschaften vorhanden sind, außer vielleicht Volatilität. Das ist ein Punkt, den man sich vielleicht von einem Wertspeicher nicht wünscht, den Bitcoin gerade auch nicht erfüllt. Man sieht aber, wie die Volatilität runtergeht. Von über 130% jetzt auf 50%. Und Bitcoin ist erwachsen geworden. Bitcoin hat die Kinderkrankheiten überstanden, die ersten Bugs. Bitcoin hat die Block-Size-Wars überstanden, wo es nicht klar war, wird jetzt Bitcoin, werden die Naturkonstanten von Bitcoin, die Block-Time, die Block-Size, wird das geändert? Dann hat Bitcoin andere Altcoins überstanden, Bitcoin hat Forks überstanden. Es gibt zehntausende Krypto-Projekte, die alle irgendwann mal gesagt haben, dass sie besser sein als Bitcoin. Mhm. Aber keiner ist nur annähernd in der Größenordnung von Bitcoin und wird es auch meiner Meinung nach niemals sein, weil denen fehlt manche wichtigen Eigenschaften, wie dass sie dezentral sind und dass sie keinen Chef haben.
Und was ist mit den aktuellen Angriffen auf Stichwort Samurai, also in der EU hosted wall, also self-hosted wall, also es gibt schon politische Attacken. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist, glaube ich, ganz wichtig, jeder Bullenmarkt, weißt du, was eine Wall of War ist?
Nee.
Also das ist so in der Aktien- oder in der Investment-Ding, sagt man Wall of Worry, also quasi die Wand der Sorgen, ja. Es braucht immer, in einem Bullenmarkt braucht es immer Gründe, warum der Bullenmarkt morgen vorbei ist. Also es muss immer Sorgen geben. Ein Bullenmarkt klettert immer gegen Widerstand. Es ist nicht so, dass alle sagen, oh, das ist jetzt Dings, sondern während der Dotcom-Bubble, das war natürlich am Ende eine Bubble, Aber die ist auch aufgeblasen worden vor dem Hintergrund der Skeptiker, die gesagt haben, das mit dem Internet wird nie was. Und Bitcoin wird immer gegen die Skeptiker gebabbelt, aufgeblasen und am Schluss kommen die immer, also das war ja schon dreimal so und jetzt kommen die nach dem vierten Mal, wenn sie auch wieder kommen. Da siehst du, Bitcoin ist gerade gefallen auf, sagen wir es mal, Hausnummer, irgendwie 800, ein Bitcoin kostet nur noch $800,000. Ja, das ist jetzt over. Ja, ja. Und was ich meine, also es könnte sein, dass diese ganzen Stories, die jetzt laufen, natürlich muss, wird, dass der Staat da jetzt, das haben sie Roger Ver verhaftet, mhm. Ja, gut, kann man dazu sagen, der war eh kein Bitcoiner in dem Sinn, weil er ja auf der anderen Seite stand in den Blockchain Wars. Aber der Staat nimmt das schon ernst. Das sieht man.
Und das ist, es gibt ja dieses Sprichwort, wie geht das? First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you.
And then you win.
And then you win. Und wir sind jetzt in dem Stadion, then they fight you. Und für mich ist das fast eine Legitimation, als dass es eine wirkliche Gefahr ist. Weil wenn, also jede gute Idee wurde angegriffen. Wenn du keine gute Idee hast, wirst du auch nicht angegriffen. Niemand greift politisch Flat Earthers an und sagt, die sollten gecancelt werden oder was auch immer. Weil niemand juckt, jeder weiß, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern eine Kugel. Und da,
nicht jeder. Ja, also es gibt so, ja keine Flat Earthers.
Genau, aber es ist, wenn du jemanden angreifst, wenn du war Nietzsche oder so, der es gesagt hat, wenn du die Zunge von der Person rausreißt, dann sagst du nicht, dass die Person nicht recht hatte, sondern du sagst, dass du nicht willst, dass ich höre, was diese Person zu sagen hat.
Yeah.
Und wenn diese Angriffe ganz früh passiert wären, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber jetzt ist Bitcoin schon so erwachsen, dass es ein normaler Standardangriff ist, den ich sehe, der aber nicht langfristig erhaltbar ist. Genauso, wir hatten das ja bei Gold auch. 1933 wurde Gold verboten. Der Privatbesitz von Gold war verboten. Man war ein, wie haben die das genannt? Ein National, kein Patriot, wenn man Gold gehortet hat. Und es gab auch hohe Geld- und Gefängnisstrafen. Ich glaube, $10,000 damals. Ne? 1933 waren $10,000 eher so viel wie, weiß ich nicht, 500.000 jetzt. Und das hat Gold auch nicht kaputt gemacht. Also ich glaube, wir sind über den Event-Horizont hinüber. Die Block-Size-Wars waren viel, viel schlimmer, meiner Meinung nach, als jetzt, dass ein paar Privacy-Leute eingesperrt werden. Ich finde Privacy wichtig und alles, nur ich glaube, dass der Staat jetzt ein bisschen spät dran ist, um wirklich ordentlich Schaden zuzufügen.
Also ich glaube, das ist es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Mir wäre am liebsten totale Privacy.
Ja.
Mir wäre am liebsten, wir hätten noch viel mehr Tools dafür. Ich glaube, dass das auch ein Menschenrecht ist. Und ich glaube auch, dass das, wie es die EU macht, noch viel brutaler und viel plumper ist, als wie es die Amerikaner machen. Weil die EU macht ein großes Ding so, es gibt eigentlich keine Privacy mehr, wir knacken eure Chats, wir schauen euch an eure Konten, wir überwachen euch einen Schritt und Tritt. Die Amerikaner versuchen quasi durch punktuelle Sticheleien das Feld, die Situation zu verändern. Ja, so. Es wirkt auf mich so, als würden die Amerikaner einfach versuchen, den Laden quasi aufräumen, und das ist das.
Salonfähig?
Es gibt drei Punkte. Der positive Punkt ist, Bitcoin wird salonfähig gemacht, ja. Aber die zwei negativen Punkte sind A, das bedeutet Angriffe auf Dinge, die uns bei Bitcoin sehr wichtig sind, so wie Privacy, und B, es bedeutet auch, dass salonfähig in dem Sinn heißt, naja, wir räumen auf für Larry Fink. Mhm. Ja? Larry Fink hat keine Lust, mit CZ von Binance Abendessen zu gehen, sondern der wird aus dem Weg geräumt und wir übernehmen das jetzt. Ja? So wirkt das auf mich. Und es hat auch wir haben das schon mal gesehen, nämlich bei den Stablecoins. Und da sind sie lustigerweise gescheitert. Bei den Stablecoins haben sie auch versucht, Tether, ja, da gibt es bis heute auch so Tether-Truther, die sagen, das bricht morgen zusammen und so. Und ich habe immer schon die Vermutung gehabt, dass das quasi zumindest zur Unterstützung der US-amerikanischen Bemühungen ist, diesen Stablecoin-Market zu übernehmen. Goldman Sachs etc. sind bei Circle drinnen und Circle sind sozusagen die Liebkinder des Stablecoin-Markets und Tether sind immer noch so die Schmuddelkinder. Tether sind aber irgendwie 10-mal größer und 10-mal wichtiger. Mhm. Aber da hat man das schon mal versucht und jetzt versucht man es halt bei Bitcoin proper.
Ich finde es schlimm, ne, um das mal festzuhalten. Ich bin keiner, der sagt, oh, bitte reguliert das. Nur gleichzeitig wird manchmal auch ein bisschen der Staat überschätzt. Weil du kannst Von allen Assets, die es gibt, ist Bitcoin das Schwierigste, um es zu verbieten. Bitcoin zu verbieten ist so wie zu sagen, du darfst nicht mehr an Lose Yourself von Eminem denken, an den Song, an die Lyrics von dem Song.
Jetzt habe ich einen Ohrwurm, super.
Ja. Und das, klar kann man temporär mal irgendwelche Wallets verbieten und dies und das, aber deine Bitcoin dir wegnehmen, kann niemand. Wenn es jetzt keine self-hosted Wallets gäbe und man würde einzig und allein auf andere Wallet-Anbieter vertrauen müssen, dann wäre A, Bitcoin nicht das Asset, was es jetzt ist. Dann hätte es auch nicht die Eigenschaften, die wir vorhin aufgezählt haben, zumindest nicht alle. Und B, dann wäre das sehr gefährlich, wenn der Staat da versucht einzugreifen. Aber Stand jetzt wirkt es für mich so, als könnte man den entspannt zuschauen. Und es wird immer Staaten geben, die sagen, wir stehen für Freiheit. Wir stehen für die Werte, auf denen Amerika damals gegründet wurde. Wir stehen für die Ermächtigung des Bürgers. Und wir verstehen den Unterschied zwischen Privatsphäre und Geheimnissen. Geheimnisse heißt, niemand darf es erfahren. Privatsphäre heißt, ich will bestimmen, wer es erfährt. Mhm. Und nur weil ich Privatsphäre möchte, heißt es nicht, dass ich ein Geheimnis habe. Das heißt nur, dass das dich nichts angeht, was ich mache. Mhm. Und das wird gerne in einen Korb getan und gesagt, ja, warum willst du Privatsphäre, wenn du denn nichts zu verheimlichen hast? Und wenn man auf dieses Argument reinfällt, dann wird es ein ganz rutschiger Weg hin in die totale Überwachung, weil du, wenn man möchte, kann man immer irgendeinen Vorwand finden, um dir irgendwas anzuhängen. Und ich glaube aber, dass das, was jetzt passiert, macht Bitcoin eher salonfähiger, aber nicht unbedingt weniger privat. Langfristig.
Ja, ich meine, ich muss natürlich auch. Also ich kann mit Bitcoin immer meine Privatsphäre wahren, solange ich mit jemandem Handel treibe, der meine Privatsphäre auch wahrt.
Ja.
Das Problem ist nur, wenn wir das so machen, wie die EU sich das jetzt vorstellt, dann darf ich als Firma, ich darf zwar anonym Bargeld nehmen, auch nicht mehr lange, weil das wird auch abgeschafft und so, aber ich darf nicht anonym Bitcoin nehmen. Und das ist schon ein Problem, weil ich als Firma jetzt nicht andere Wege finden würde, aber es zerstört Geschäftsmodelle, es zerstört Innovation. Und das ist wirklich problematisch und keine Ahnung, ich meine, was ich schon glaube, ist, dass es, und darüber reden wir ja auch jetzt immer öfter, dass es auch aus Firmensicht derzeit interessant ist, weil wenn eine Firma, also B2B, und Michael Saylor sagt vollkommen zu Recht, ja, 95% des Volumens im Zahlungsverkehr ist B2B. Der Rest, daran denken wir ja nie. Und zwei Firmen haben ja keine KYC-Probleme. Weil wenn Firmen untereinander handeln, wird immer KYC gemacht, weil ja. Den muss ich ja kennen.
Klar.
Das heißt, da wird aufgeräumt, aber noch, die Frage war ja quasi Sommer, Bullenmarkt, sozusagen positive Story. Sagen wir mal, wir gehen davon aus, dass diese Angriffe stattfinden, dass wir mit denen umgehen müssen, so gut wie möglich, aber das ist jetzt auch so wie die letzten 300 Angriffe auf Bitcoin nicht das Ende von Bitcoin.
Hundertprozentig
nicht. Okay.
Also ich finde, das ist ein Angriff, es ist ein gefährlicher Angriff, ich würde es verhindern wollen, wenn ich es könnte. Und ich glaube aber, dass er nicht effektiv sein wird. Das ist der Punkt, den ich habe. Ich finde es nicht gut. Ich glaube nur nicht, dass er effektiv sein wird, zumindest nicht auf eine lange Sicht. Ja. Weil sowas war noch nie effektiv, langfristig. Das ist, also wenn du so tyrannisch bist, ist es immer wie, als würdest du einen Luftballon versuchen, unter der Wasseroberfläche zu halten. Du kannst es lange schaffen, aber irgendwann geht er doch an die Wasseroberfläche, weil du dich mal verrutscht und dann hast du das Problem. Insbesondere, wenn alles mit dem Internet vernetzt ist, wenn man so beweglich ist und wenn man dann noch bewegliches Kapital hat. Ich glaube, man braucht immer auch ein Problem. So, sonst. Ich glaube, den Leuten tut es gar nicht gut, wenn man keine Probleme hat. Ich glaube, man sucht sich auch immer Probleme, egal auch wie reich man ist. Man findet immer schnell ein Problem, was man hat, irgendeine Sorge. Aber ich glaube, die Sorge, dass jetzt Bitcoin zu Tode reguliert wird, ist nicht, sehe ich jetzt noch nicht begründet.
Okay, was siehst du dann? Was ist das Sommer 2024?
Ich sehe, dass es salonfähiger wird in jedem wichtigen Kapitalbereich. Weil Bitcoin ist ein monetäres Netzwerk. Das heißt, es geht nicht darum, wie viele Leute nehmen daran teil, sondern wie viel Geld wird darin gespeichert. Und ein Milliardär mit 10 Milliarden ist jetzt nicht genau gleich viel wert wie 10 Milliarden Menschen mit einem Euro. Aber für das monetäre Netzwerk ist es ein ähnlicher Effekt. Und ich glaube, dass in diesem Jahr der Anfang ist von, weiß nicht, vielleicht 10 Jahren, wo das große Geld sich Bitcoin genau anguckt. Und wir haben den ETF ja am Anfang des Jahres gehabt. Und das hat ja auch sehr gut funktioniert und das ist ja eine Erfolgsstory gewesen. Der Kurs hat sich prächtig entwickelt und gleichzeitig hat er auch eine enorme Akzeptanz gefunden. Man hat alle Rekorde gebrochen. Es gibt keinen ETF, der in den letzten 30 Jahren so erfolgreich war. Wir sind viel, 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 viel besser als der Gold-ETF.
Ja gut, aber das ist auch Inflation.
Ja, aber
als der Gold-ETF, rauskam, war ein Dollar noch mehr wert als heute.
Genau, aber selbst inflationsbereinigt sind wir erfolgreicher als der Gold-ETF. Okay. Und all solche Stories machen sich jetzt rund. Larry Fink ist bullish. Und ich glaube, dass jetzt 90 Tage nach dem ETF hört bei vielen großen Kapitaltöpfen eine Sperrfrist auf. Und auch bei vielen Finanzberatern hört eine Sperrfrist auf. Weil du kannst als Finanzberater und auch als Pensionsfonds kannst du nicht sagen, ah, es gibt einen neuen ETF seit gestern, den kaufen wir jetzt mal. Sondern du musst mindestens 90 Tage lang warten, um zu gucken, wie gut trackt der ETF das Asset. Du willst nicht, dass er 10% über den Asset liegt, aber du willst aber nicht, dass er 10% unter den Asset liegt. Dann musst du gucken, wie hoch ist das Volumen. Welcher von den ETFs, die es da gibt, wird sich durchsetzen. Ich will auch nicht in irgendeinen ETF investieren, den es dann in 2 Jahren nicht mehr gibt. Und die haben auch so Volumenbegrenzungen. Die können nur eine Position haben, die so groß ist wie 5% von dem täglichen Volumen, das in dem ETF gehandelt wird. Das heißt, selbst wenn sie jetzt anfangen, wird es eher eine kleinere Position sein. Aber die Infrastruktur ist da. Die Infrastruktur ist da, die Story ist da, die Fundamentals sind da, die Historie ist da, sodass jetzt alles ready ist, damit das große Geld reinkommen kann. Dazu kommt auch, dass durch die Infrastruktur auch die Modi, mit denen das große Geld investiert, freigeschaltet worden sind. Weil du könntest natürlich auch als Investmenthaus vor dem ETF Bitcoin kaufen. Aber dann musstest du es Cash kaufen und mit Umwegen und außerhalb deiner Finanzstruktur, die du eh hast, außerhalb deiner Software, außerhalb deiner Risk-Software und all den ganzen Kram. Und diesen Kopfschmerz will keiner haben. Jetzt kannst du, genauso wie du Apple mit 100 Millionen auf Leverage kaufen kannst und das Geld irgendwann später rüberschicken kannst, kannst du auch jetzt Bitcoin mit der gleichen Menge kaufen. Und diese Integration in die traditionelle Welt ist jetzt erfolgt. Und jetzt fängt es an, dass die Spieltheorie losgehen kann. Und ich glaube, in diesem Sommer wird es einige Firmen geben, einige Investmentfonds geben, die anfangen, Bitcoin zu kaufen. Ich denke nur, dass es bei vielen langfristig oder dass zu der Strategie von vielen gehört, es erstmal nicht groß anzukündigen.
Müssen nicht die, die mehr als 100 Millionen von einem ETF kaufen, das auch bekannt geben?
Sogar die, die mehr als 100 Millionen in Assets grundsätzlich haben, die müssen das bekannt geben. Das ist 13F-Filing, das stimmt.
Die müssen was bekannt geben?
Welche Position sie haben.
Alle Positionen, ja. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel, sagen wir, ich habe 10 Milliarden under Management und ich habe irgendwie 99 Millionen bei BlackRock, aber das wird sowieso in Dollar gemessen. Das heißt, ab dem Moment, wo Bitcoin steigt, muss ich das dann angeben.
Mhm. Ja, und du, auch wenn du es kaufst, musst du es angeben. Also jetzt zum Beispiel, jetzt im Mai ist ja das erste Quartal vorbei und da werden die ersten 13F-Filings öffentlich gemacht und da kann man dann sehen, wer es gekauft hat. Ich glaube nicht, dass es in diesem Quartal zu großen Überraschungen kommt.
Weil wir diese 90 Tage
Sperrfrist
noch haben.
Und auch viele Finanzberater dürfen das überhaupt erst in ihr System integrieren nach 90 Tagen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt als Finanzberater es dir verkaufen wollte, dann würde ich kein Geld damit verdienen, wenn du es jetzt kaufen würdest. Ab jetzt würde ich Geld damit verdienen, weil ich kann es für dich kaufen. Sonst hätte ich dir nur empfehlen können, kauf Bitcoin, aber mach das privat, weil ich kann das nicht machen mit meiner Struktur. Und jetzt kann ich als Finanzberater dann auch verdienen.
Also ich werde jetzt gerade so bullisch, dass es schon fast körperlich unangenehm ist. Also Moment, Michael Saylor stand vor wenigen Tagen auf einer Bühne und hat dort mit absoluter brustrunder Überzeugung gesagt, also es war noch vor der Entscheidung, jetzt weiß ich nicht genau, wann kommt dieser Podcast raus und wann ist diese Entscheidung, aber ich habe selber auch schon zu Protokoll gegeben, dass ich davon ausgehe, dass das passieren wird. Er hat gesagt, und als nächstes wird der Ethereum-ETF abgelehnt. Und das ist genau das, was ich auch vorher gesagt habe, die Europäer machen ein großes, hier, wir haben die Mega-Regulierung, schaut uns an, wir haben es reguliert. Und die Amis sagen, hier, Bitcoin, ETF ist ein Rohstoff, Ethereum haben wir uns angesehen, ist kein Rohstoff. Und bei den allen anderen sind sie eh schon on the record, dass sie es für Securities halten. Und das ist ja auch Teil des Aufräumens, den ganzen Kryptoschmarrn zusammenzustutzen. Ja? das in Kombination mit A, den 90 Tagen ablaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie geht's mit Ethereum aus. Ich glaube, das wäre die perfekte Lösung aus amerikanischer Sicht, einfach zu sagen, wir lehnen den ETF ab, dann können sie dagegen klagen, können sie in Europa noch so tun, also gibt es noch Hoffnung, aber egal. Wir lehnen den ETF ab. Dann kommen die nach 90 Tagen die Berater dazu und es gibt erste Meldungen, ein, zwei Überraschungen. Wir brauchen jetzt eh nicht 50 Überraschungen. Es reichen ein, zwei Firmen, die jetzt Bitcoin gekauft haben oder Investmenthäuser, die jetzt Bitcoin gekauft haben. Dann haben wir schon einen Cocktail für einen heißen Sommer.
Ich glaube, eine Sache kommt noch dazu.
Ah, das habe ich gehofft, dass der jetzt noch eine Sache dazu kommt.
Und zwar nicht nur Investmentfirmen, sondern auch richtige Firmen. Und zwar, Apple hat ja jetzt Anfang Mai ein Share-Buyback, einen Aktienrückkauf angekündigt von 100 Milliarden. Und lass uns kurz einmal über die Kapitalstruktur, Bilanzstrategie von Firmen reden, um zu verstehen, was Bitcoin da für einen Einfluss drauf hat oder was die Fiat-Welt in der Bilanz von Firmen bewirkt und was Bitcoin da
lösen. Du musst doch erklären, was so ein Aktienrückkauf ist.
Genau, wir fangen ganz von vorne an.
Ja.
Eine Firma besteht aus zwei Teilen. Wir denken meistens nur an einen Teil, aber es besteht aus zwei Teilen. Einmal dem operativen Geschäft und dann, das ist das, was wir kennen, und dann der Bilanz, der Schatzkammer. So. Und das operative Geschäft ist, wie verdienen wir Geld, was verkaufen wir, was ist unser Businessplan. Darüber denkt man nach, wenn man an eine Firma denkt.
MacBooks, genau. iPhones.
Richtig. Die Bilanz, da geht es darum, was machen wir mit den Gewinnen? Legen wir die in Assets an? Wie finanzieren wir unser Tagesgeschäft? Welche kaufen wir Fabriken? Was machen wir mit dem Geld, was wir haben? Bauen wir ein Finanzpolster auf? Bauen wir keins auf? All solche Sachen. Und wenn ich ein CFO von einer Firma bin, dann muss ich auf beide diese Sachen gucken. Man hat ja auch die G&V, ist ein Spiegelbild von dem operativen Geschäft.
Ne, die Gewinn- und Verlustrechnung.
Richtig. Ja. Und die Bilanz ist ein Spiegelbild von deiner ja, von den Assets, die du hast und von den Verbindlichkeiten, die du hast. Und wenn du jetzt sagst, als Firma, du möchtest ein gewisses Finanzpolster aufbauen, dann gibt's eine Handvoll Assets, die du kaufen darfst. Du kannst Aktien kaufen, du kannst Anleihen kaufen, du kannst Staatsanleihen kaufen, du kannst Immobilien kaufen, du kannst Rohstoffe kaufen. Und ja, das war's, glaube ich, größtenteils. Und als Treasury Asset, so nennt man das, als Treasury Asset gibt es ein paar Anforderungen, die du haben musst. Du brauchst ein liquides Asset, du brauchst ein fungibles Asset und du brauchst ein Asset mit nicht besonders viel Risiko. Weil du willst, wenn du ein Cash-Polster dir aufbaust, möchtest du auch, dass du, wenn du 100 Milliarden reinsteckst, möchtest du auch jedes Quartal 50 Millionen davon verkaufen können, ganz ohne Probleme. Wenn es nicht liquide ist, geht das nicht. Immobilien sind nicht liquide, eignen sich nicht besonders gut als Asset auf der Bilanz. Höchstens sind Produktionszahlen von dir. So. Dann Aktien sind liquide und fungibel. Allerdings ist es regulatorisch nicht vorgesehen, dass du mehr als 40% von deiner Schatzkammer in Aktien hast. Sonst werden dir theoretisch alle Rechte als operative Firma weggenommen und du wirst mehr wie ein ETF reguliert. Das heißt, du willst auch gar nicht an diese 40%-Grenze rankommen. Deswegen fängst du an mit maximal 20% von meinen Assets kann ich überhaupt in Aktien halten. Dann Rohstoffe. Könntest du kaufen, sind aber ein sehr schlechtes Investment, weil Rohstoffe haben, ich sag mal, ein sehr großes Verwässerungsrisiko, weil Rohstoffe kann jeder herstellen, wann immer er möchte, zu jeder Zeit. Und wenn die Menschheit produktiver und schlauer wird, werden die Rohstoffe mehr hergestellt. Das heißt, du wirst immer weiter verwässert. Mhm. So, wenn du jetzt Holz auf deiner Bilanz liegen hast und es nicht brauchst für dein operatives Geschäft, kannst du dir sicher sein, dass im nächsten Jahr wahrscheinlich 30% mehr Holz auf der Welt vorhanden ist. Bei Gold hast du jedes Jahr 2% mehr Gold auf der Welt vorhanden. Und wenn dann mal ein Asteroid kommt oder du mehr viel findest, dann sind es auch gerne mal 20-30%. So, das heißt, das Einzige, was übrig bleibt, was du wirklich im großen Stile auf deiner Bilanz haben kannst, sind Cash und Anleihen.
Und was ja de facto Cash ist.
Was Cash
ist. Also wenn Staatsanleihen sind.
Genau. Es ist Cash, aber ein bisschen besser, weil es eine Rendite hat. Ne, weil bei Cash hast du wirklich das Problem, wenn ich jetzt 100 Milliarden als Firma auf meiner Bilanz liegen habe, dann wird mir das jedes Jahr um 7% verwässert. Das heißt, unabhängig von dem, was ich in meiner Gewinn- und Verlustrechnung mache, verliere ich an Kaufkraft 7 Milliarden Dollar an Geld. Also 7% von dem, was ich darin liegen habe. Und das ist natürlich entgegen dem, was meine Gewinn- und Verlustrechnung macht. Also ich kannibalisiere mich selber. Dann überlege ich mir, dann mache ich lieber Staatsanleihen. Weil da habe ich die Staatsanleihe, ich habe ähnlich geringes Risiko. So, ich habe Verwässerungsrisiko natürlich, aber ich kriege zumindest eine Rendite, sagen wir mal von 4%. Nach Steuern sind das 3%. Das heißt, statt 7% Minus mache ich nur noch 4% Minus. Nicht optimal, aber schon mal besser als Cash. Aber es ist trotzdem nicht genug, um damit meine Bilanz profitabel ist. Sie nimmt mir immer noch Geld weg. Und da kommen wir jetzt zum Problem, weil als Firma muss ich immer rechtfertigen, was ich mit meinem Cash mache. Und als Investor gucke ich mir jede Firma an und überlege mir die Kapitalkosten, die ich habe. Und Kapitalkosten sind, wie viel Rendite muss das Unternehmen machen, damit es gerechtfertigt ist, dass ich mein Kapital da rein tue. Und bei einem, dann ist es eine Frage, ist es Fremdkapital oder ist es Eigenkapital? Also meistens, wir reden jetzt über Eigenkapital, wir reden über Investments. Und wenn ich in eine Firma investiere, genauso wie der andere Investor, dann erwartet er, wenn er in eine einzelne Firma investiert, dass sie mindestens die Marktrendite erzielt. Dass sie mindestens das macht, was der S&P 500 sowieso macht. Das heißt, die Kapitalkosten bei einem normalen Unternehmen sind 8% mindestens. Das heißt, das Unternehmen muss mindestens 8% als gesamtes Konstrukt wachsen. Und du kannst dann dir die Earnings per Share angucken, die Gewinne pro Aktie. Das ist eine gute Metrik, um zu gucken, wie viel wächst das Unternehmen. Und damit du 8% wächst, das Unternehmen, sollten deine Gewinne auch ungefähr 8% wachsen. Das ist aber nicht besonders einfach für eine Firma in einer hohen Größenordnung 8% zu wachsen. Wenn es dann noch eine Bilanz hat, wo Geld in Staatsanleihen liegt, die nicht 8% macht, sondern minus 4%, dann hast du einen Klotz am Bein durch deine Bilanz geschaffen, der dafür sorgt, dass du mit deinem operativen Geschäft noch viel mehr Geld machen musst, um insgesamt als Unternehmen auf deine 8% zu kommen. Und das ist was, was kein Unternehmen schaffen kann, außer die Unternehmen, die ein digitales Monopol haben, wie Google, Microsoft, Amazon. Die können das machen, die können Cash auf der Seite haben, weil deren operatives Geschäft so stark ist, dass es nicht so schlimm ist, dass deren Cash ein Klotz am Bein ist.
Haben sie ja auch. Ich meine, Apple ist ja berühmt dafür, dass sie wahnsinnig viel Cash auf der Seite haben.
Und die können sich das gerade noch so, die können sich das noch leisten. Aber jetzt auch Apple, ne? Was haben die gemacht? Die haben Aktienrückkauf gemacht. Und da kommen wir dazu. Als CFO ist es nicht schlau, in so einem Umfeld deine Gewinne pro Aktie zu drücken, indem du so viel Cash oder Cash-Derivate, also Staatsanleihen auf der Bilanz hast. Das heißt, du kannst drei verschiedene Sachen machen. Du kannst A, Dividenden auszahlen. Du kannst B, Aktienrückkäufe machen oder C, Übernahmen machen. Jetzt können wir die kurz durchgehen. Dividenden ist oft keine gute Idee. Bei Dividenden hast du das Problem, dass es so ein bisschen Einfallslosigkeit widerspiegelt. Du machst Gewinne und machst nichts damit, sondern gibst sie einfach raus. Das fühlt sich nicht besonders gut an, ist nicht besonders elegant und sie werden doppelt besteuert. Sie werden einmal auf Unternehmensebene besteuert als Gewinn und dann werden sie noch ausgeschüttet und dann muss ich sie nochmal besteuern. Mhm. Das heißt, von den 100 Euro Gewinn kriege ich vielleicht noch 60. Dann, wo Dividenden gerne gemacht werden, ist, um so eine neue Ära einzuleiten. Ne? Also Apple hat lange keine Dividende ausgeschüttet. Dann haben sie angefangen, eine Dividende auszuschütten. Dann sind sie von einem Tech-Only-Business zu einem Tech- und Value-Business gegangen. Facebook hat dasselbe jetzt neulich gemacht und ist jetzt auch mehr ein Value-Cashflow-Business geworden, was es nochmal für eine andere Investorengruppe interessant gemacht hat. Also das ist strategisch mal sinnvoll, aber es ist nicht das, was man üblicherweise macht. Dann kannst du natürlich sagen, okay, Gewinn pro Aktie. Das heißt, entweder um meinen Gewinn pro Aktie zu steigern, muss ich entweder meinen Gewinn steigern oder ich reduziere die Zahl der Aktien. Und wenn ich Aktienrückkäufe mache, dann reduziere ich die Zahl der Aktien. Ich kaufe die Aktien und die sind dann weg vom Markt und dann werden die Aktien reduziert. Das heißt, wenn ich 50% meiner Aktien zurückkaufe, dann habe ich meinen Gewinn pro Aktie verdoppelt.
Und du hast den Kurs gepusht.
Ich habe den Kurs auch noch gepusht. Das heißt, es ist ein doppelter Effekt, den ich dabei habe. Deswegen wird das gerne von Investoren gesehen und es ist auch steuereffizienter, das zu machen. Und das Dritte, was du machen kannst, ist Übernahmen. Also du, statt deine pro Aktie zu reduzieren, erhöhst du deinen Gewinn. Mit einer Übernahme kaufe ich mir ja Gewinn hinzu, ohne dass ich die Anzahl meiner Aktien erhöhe. Und das sind die drei Strategien, die du machen kannst, wovon gerne entweder eine Übernahme gemacht wird, also mein Gewinn wird irgendwie gesteigert, oder ich mache einen Aktienrückkauf. So, das Problem dabei ist, dass ich das ja eigentlich nicht unbedingt machen würde, wenn das Geld nicht inflationieren würde. es ist gar nicht so schlecht als Firma, ein Cash-Polster zu haben. Es ist gar nicht so schlecht, eine Schatzkiste zu haben, die für schlechte Zeiten mal da ist. Aber in diesem inflationären Umfeld, was wir haben, kannst du das nicht machen. Das heißt, du musst dein Geld irgendwie loswerden. Du musst entweder eine Übernahme machen, die du vielleicht gar nicht machen willst, oder du musst einen Aktienrückkauf machen, der okay ist, aber eigentlich nicht wirklich das Business besser macht, sondern nur Financial Engineering ist. Das heißt, du nutzt Geld, was das Business besser machen könnte, nur um Financial Engineering zu machen. Und was ich aus meiner Sicht nicht sehr effizient ist, ist quasi Geld verschenkt, aber irgendwie so in den Aktienkurs verwurschtelt, damit die Shareholder sich freuen. Und ein schlauer CFO, der sich das anguckt, also leider, also schlau im Sinne von, er hat das System verstanden, der denkt sich, okay, verstehe, wir haben inflationiertes Geld, ich kann Aktienrückkäufe machen, ich kann Übernahmen machen. Wenn ich richtig schlau bin, mache ich das alles nochmal mit Schulden. Also statt das mit Geld zu machen, was ich habe, leihe ich mir Geld für 3%. Das entwertet sich aber mit 7%. Und mit dem Geld mache ich Aktienrückkäufe. Meine Aktien steigen um 8% im Jahr. Das heißt, ich habe 3% Zinsen. Das heißt, ich habe 5% Rendite auf Geld, was gar nicht meins ist. Also von außen mir noch hinzugekauft. Und mit 8% entwerten sich noch die Schulden, die ich habe. Das heißt, als CFO bin ich incentiviert, so viele Schulden aufzunehmen, wie ich kann, so viele Aktienrückkäufe zu machen, wie ich kann und so viele Übernahmen zu machen, wie ich kann, um meine Gewinn pro Aktie zu pimpen. Und das führt zu vielen Punkten. Das führt einmal dazu, dass viele Monopole entstehen, weil je größer du bist, desto besser kannst du Zinsen, desto niedriger ist der Zinssatz, mit dem du Geld aufnehmen kannst.
Und damit dann die Konkurrenz aufkaufen.
Exactly. Dadurch wird aber auch die Firma entkapitalisiert. Und das macht die Firma extrem riskant. Weil wenn du Schulden aufnimmst, was ja kurzfristig rational ist, weil du pimpst dein Ergebnis und du nutzt die Inflation für dich, dann hast du aber in deiner Bilanz nicht eine Schatzkammer, sondern du hast Schulden. Mhm. Und die Schulden übertragen sich in der Bilanz auch auf deine Gewinn- und Verlustrechnung, weil du jeden Monat ja deine Tilgung machen musst plus Zinsen. Und wenn du dann mal ein schlechtes Quartal hast, wenn du dann mal ein schlechtes Jahr hast, wenn dann mal eine Krise kommt, eine Covid-Krise, und du dann einmal, einen Monat nicht zahlen kannst, ist die Firma bankrott. Dann ist sie insolvent.
Ah, das ist das Habeck-Problem, oder?
Ja.
Die Firma ist gar nicht insolvent, sie kann nur gerade nicht zahlen.
Exactly.
Ja,
exactly.
Ja.
Und das heißt, du eigentlich ist die operative, also die Gewinn- und Verlustrechnung, Gewinn- und Verluststatement, das ist dafür da, damit du halt, also du machst da Gewinn und alles schön und gut. Und deine Bilanz ist eigentlich dafür da, wie so ein Schutzschild hinter dir zu stehen. In schlechten Zeiten kannst du immer noch deine Mitarbeiter bezahlen. In schlechten Zeiten kannst du immer noch mal dein Business neu umkrempeln, neue Wetten wagen und alles ist gut. Du kannst dir viele Sachen erlauben. Wenn du jetzt aber mit dem Fiat-System, was wir haben, die Incentives richtig siehst und auch nutzt, was du machen musst als schlauer CFO, dann entkapitalisierst du deine Firma. Apple hat jetzt 100 Milliarden weniger in der Kriegskasse.
Aber das heißt ja, dass quasi Firmen, ähnlich wie wir es am Anfang beschrieben haben, Privatpersonen bei der Geldanlage gezwungen sind zu solchen Financial Engineering Geschichten, die eigentlich mit ihrem Firmenzweck gar nichts zu tun haben, um sich quasi relativ besser zu positionieren, aber nur wegen der vom Fiat-System vorgegebenen Parameter. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, du hast das schön beschrieben mit der Bilanz als Schutzschild, das ist also quasi übertragenen Sinne so wie ein Sparschwein.
Ja.
Für schlechtere Zeiten kann ich mir was zurücklegen in meiner Bilanz. Und das ist genau das, was mir zum Beispiel schon bei der BTC 23 in Innsbruck, wo Michael Saylor darüber gesprochen hat, das war genau der Zeitpunkt, als sie diese Fair-Value-Accounting-Regeln da auf Bitcoin angewandt haben und gesagt haben, so, jetzt ist der Punkt, wo Firmen Bitcoin nutzen können, um das in der Bilanz quasi wirklich als Sparschwein nutzen zu können. Darauf willst du hinaus, oder?
Genau. Und dann, das ist nämlich dann die Frage, okay, wie hilft Bitcoin mir so, bei aber dem Thema? Und dann,
hast du jetzt eine konkrete Aussage dazu, weil dann können wir nämlich den Titel noch ändern von der Sommer von Bitcoin auf wann wird Apple Bitcoin kaufen? Also hast du da eine konkrete Prognose?
Also ich glaube, dass alle Tech-Firmen irgendwann Bitcoin kaufen werden. Und ich glaube nicht, dass Apple die Ersten sein wird. Ich glaube, dass Facebook die erste Tech-Firma sein könnte. Bin mir aber nicht sicher, ob die das machen, weil das Problem bei den Großen ist, Du musst, wenn du jetzt so klein bist wie Michael Saylor, dann kannst du das mit allen machen und das passt. Der hatte sowieso Probleme, der musste irgendwas Neues, Innovatives machen. Zuckerberg kann klar anfangen, ein bisschen Bitcoin zu kaufen, aber dann fragen die, warum machst du das? Und dann muss er sich ganz viel Shitstorm hingeben.
Aber da muss ich jetzt kurz rein. Danny von What Bitcoin Did, glaubt ja auch, dass Zuckerberg sein wird. Übrigens, schöne Grüße gehen raus nach Bedford. Wir verstehen euch, ihr versteht uns nicht. Und zwar sagt er auch Zuckerberg, und zwar deswegen, weil eben Zuckerberg innerhalb von Meta schon noch sehr viel Macht, also quasi diktatorische Power hat, die jetzt zum Beispiel ein Tim Cook nicht hat. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Microsoft ist. Aber
weder noch.
Und das Zweite, und das möchte ich noch hinzufügen, hat Zuckerberg auch insofern kein Imageproblem, weil da gibt es nicht mehr viel zu ruinieren.
Ja, das stimmt. Er hat mit Meta ja eh schon.
Genau, also ein, weil bei Tim Cook oder bei Apple kann ich mir bei bestem Willen selbst, wir wissen natürlich, Bitcoin ist gut für die Umwelt und Energie und so. Und natürlich könnten die perfekt ihre ganze erneuerbare Energie da bei dem Apple Donut nutzen, um Bitcoin zu meinen. Aber sozusagen das beerdete Passwort würde trotzdem sagen, oh my God, ja, oh my gosh, weil die haben jetzt gerade noch diese Werbung mit Mother Earth gemacht, ja, und so. Also das würde nicht wirklich passen noch. Ja.
Facebook, ich meine, Block hat es jetzt wieder gemacht. Ne? Von Jack Dorsey.
Ja, okay,
auch wieder eine Firma in Eigner, wo der Eigner noch CEO ist.
Ja, und halt und Hardcore-Bitcoin.
Und Hardcore-Bitcoin.
Ja. Also das ist schon, aber klar, ich meine.
Und ich glaube, es fängt jetzt an, weil was die jetzt alle machen müssen, wenn du guter CFO bist. Vor einem Jahr war es noch so, dass die Accounting-Regeln nicht passten. Also du konntest, also da war es so, dass wenn du hast Bitcoin bei $1,000 gekauft, ist es runtergefallen auf $1 und dann auf 1 Million gegangen. Dann müsstest du so es bilanzieren, als wäre es immer noch bei $1, obwohl es bei 1 Million ist, weil die Accounting-Regeln, die es damals gab für Bitcoin, waren so, dass du immer mit dem niedrigsten jemals getroffenen Preis rechnen musstest, egal wo der Preis jetzt gerade ist. Und das natürlich, also das bringt natürlich nichts. So, aber jetzt ist die Infrastruktur da. Jetzt gibt es Präzedenzfälle mit MicroStrategy und ich denke, es wird viele geben, die nachkommen, weil jetzt kannst du dir überlegen, okay, zum einen wurde ich durch das Fiat-System dazu incentiviert, dieses Financial Engineering zu machen. Zum anderen gab es aber auch kein anderes Asset, was ich überhaupt kaufen konnte. Es gibt, Immobilien ergeben immer noch keinen Sinn auf meiner Bilanz. Aktien ergeben immer noch keinen Sinn, weil ich darf nicht mehr als 40% haben. Mhm. Aber jetzt gibt's Bitcoin. Und
das heißt, für Firmen ist es sogar noch schwieriger als für Privatpersonen, weil du eben nicht Aktien kaufen kannst und nicht Immobilien kaufen kannst.
Genau. Also Immobilien können die kaufen, aber sind halt nicht liquide. Und das brauchst du als Treasury Asset. Und dann ist die Frage, okay, ist Bitcoin liquide? Ja. Ist Bitcoin fungibel? Ja.
Tesla.
Tesla hat es ja auch schon, richtig.
Ja, aber Tesla hat 15.000 gekauft, dann haben sie 5.000 verkauft. Ja. Mit den Worten, wir müssen testen, ob die Liquidität passt.
Richtig, stimmt. Mhm. Und das haben sie jetzt auch bewiesen. Und dann ist die letzte Frage, ist Bitcoin riskant? Und das ist eine Frage, die jetzt noch ausgefochten werden muss. Und da können wir gleich auch, vielleicht machen wir das noch als letzten Punkt, wie riskant ist Bitcoin, was sind die Risiken von Bitcoin, da würde ich auch gerne deine Meinung zuhören. Nur wenn du dir dann den Rest anguckst von Bitcoin, die Performance, und sagst, okay, ich habe ja die Kapitalkosten und mit Bonds mache ich -4%, und dann guckst du die Performance von Bitcoin an. Und Bitcoin macht in den letzten 10 Jahren 65% pro Jahr, in den letzten 4 Jahren, weiß nicht, 500%, und also insgesamt. Und in den schlechtesten 4 Jahren jemals 24%. All diese Zahlen sind höher als die Kapitalkosten, die man hat. Und wenn ich 100 Milliarden in Bitcoin stecke und es auch noch ankündige, alleine dadurch wird der Preis ja steigen, aber unabhängig davon, wenn ich in den schlechtesten 4 Jahren 24% mache, dann unabhängig von dem, was ich in meiner P&L mache, in meiner G&V, habe ich 24 Milliarden, die noch on top kommen als Gewinn. Und das ist ja netto nach Kapitalkosten von 8% bist du da immer noch bei 16% plus. Das heißt, du könntest dir sogar ein kleines Malheur in deiner G&V erlauben, ohne dass es ein Problem wird, weil deine Bilanz das ordentlich macht. Und das wäre das einzige Asset, was alle Kriterien erfüllt, die du brauchst in deiner Bilanz und gleichzeitig aber auch das Wachstumspotenzial hat, um deine Firma zu stärken und auch deine G&V zu unterstützen. Und dann ergibt es Sinn, das zu kaufen, statt das Geld wegzugeben. Dann ergibt es Sinn, sich einen Cash-Puffer aufzubauen, weil der Cash-Puffer jedes Jahr oder im Schnitt jedes Jahr sich wohlwollend für deine Aktienhalter entwickelt.
wir reden immer davon, dass die USA machen Bitcoin und so weiter und wir denken da immer über den Staat nach, aber in Wahrheit, die Adoption läuft natürlich über den Privatmarkt und über die Firmen. Aber da frage ich mich dann trotzdem, warum gibt es noch nicht mehr kleinere Firmen, die das schon längst gemacht haben?
Die kleinen Firmen, die das machen, die sieht man ja gar nicht.
Ja, also in Amerika gibt es schon viele, die einfach auch am Aktienmarkt sind, die müssten das auch bekannt geben.
So wenn sie am Aktienmarkt wären, ja. Aber ich denke, du als Firma machst du das, wenn die Eigentumsverhältnisse so sind, dass es eine Person gibt, die es am besten auch gegründet hat, die das entscheiden kann. Als angestellter CEO oder CFO würdest du das niemals machen. Ja. Weil Risiko niemand, viel zu groß. Genau, auch das Reputationsrisiko. Du kannst ja gefeuert werden als CFO, aber wenn du gefeuert wirst, weil du Bitcoin gekauft hast, dann hast du ein Problem auch mit deinem nächsten Job.
Lustigerweise, wenn ich jetzt Mark Zuckerberg bin, das Reputationsrisiko ist gleich groß, egal ob ich jetzt für 1 Million oder 1.000 Millionen Bitcoin kaufe.
Ja, das stimmt.
Oder 100.000 Millionen.
Und er hat auch keine wirklichen Konsequenz, weil ihm das Unternehmen gehört. Er kann nicht gefeuert werden oder ich weiß nicht, ob er gefeuert werden kann, aber ich schätze mal, dass es sehr schwer ist, Mark Zuckerberg aus seinem Thron zu werfen.
Ich habe das Social Network gesehen, ich bin mir ziemlich sicher, es ist sehr schwer. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, aber ja.
Und letztendlich besteht ja auch, egal was, besteht ja alles aus Menschen. Auch eine Firma besteht aus Menschen, auch eine Regierung besteht aus Menschen. Und die Menschen werden sich privat auch mit Bitcoin beschäftigen. Und das wird am Anfang länger dauern, als man denkt und dann schneller passieren, als man glaubt. Und ich glaube, das ist wir hatten das ja noch nie, dass es ein finites Asset gab. Dass es ein Asset gab, wo es wirklich nur eine begrenzte Anzahl gibt. Und was es begünstigt, ist einen spieltheoretischen Effekt, den es ansonsten nicht gab. Wenn Mark Zuckerberg jetzt auf einmal Bitcoin im großen Stil kauft, dann muss Microsoft und Amazon ernsthaft darüber nachdenken, ob das nicht auch für die eine interessante Lösung ist. Wenn Russland auf einmal ganz viele Bitcoin hat, dann muss USA auch ernsthaft darüber nachdenken, wollen wir auch sowas haben, weil bei einem finiten Asset gewinnt nicht der, der die tiefsten Taschen hat, sondern der tiefe Taschen hat, aber auch als erstes dabei war. Und da kannst du es dir nicht erlauben, zu spät zu dem Rennen zu kommen. Deswegen ist es so ein bisschen, also von meinem Gefühl her, sind die ganzen großen Geldtöpfe, manche sind schon in Position gebracht, andere schlafen noch, alle sind aber irgendwie noch an der Ziellinie. Und jederzeit kann dieser Schuss kommen und das Rennen geht los. Niemand von denen hat den Incentive, dass dieser Schuss kommt. Alle wollen das, wenn sie es dann machen, eher heimlich machen, sodass sie genügend akkumulieren können. Aber es ist aus spieltheoretischer Sicht ein Setup, was wir so noch nie gesehen haben.
Ich stelle mir gerade vor, wie diese ganzen Tech-Milliardäre da in Palo Alto rumhängen, ja. Und dann kommt Jack Dorsey durch die Tür und dann sagen sie, jetzt kommt halt der wieder an mit seinem Bitcoin. Und am Schluss sind sie so alle hyperbullish.
Ja, ja. Und es gibt ja niemanden, ne? Also kennst du jemanden, der Bitcoin verstanden hat und danach meinte, Bitcoin doch nicht? Bitcoin ist doch keine gute Idee. Der wirklich über 100 Stunden investiert hat. Michael Saylor hat so einen geilen Satz gesagt. Er meinte, wir verwenden über 80.000 Stunden am Tag im Leben, um Geld zu verdienen. Aber investieren noch nicht mal 100 Stunden darin, um Geld zu verstehen.
Also kenne ich jemanden, das ist die erste Frage, kenne ich jemanden, würde mir jetzt keiner einfallen. Diejenigen, die behaupten, sie hätten sich damit beschäftigt. Es gibt diejenigen, die ganz am Anfang hast du erwähnt, es gab damals auch die Artikel übers Internet und so. Also es gibt da in dem Journalismus gibt es das eigene Subgenre der sich Selbstüberzeugung, wo man quasi den Artikel nur für sich selbst schreibt und sagt, das kann man jetzt abpacken, damit muss ich mich nicht mehr beschäftigen, das ist jetzt erledigt. Ja. Dass man sich nicht mit Geld beschäftigt, das ist etwas, was mich immer gewundert hat. Das ist etwas, was mich zum Beispiel auch bei Ökonomen total wundert. Die sollten ja genau das tun und tun es aber nicht. Und das ist so, da gibt es den berühmten Bernhard Lyotard, der geheißen. Das war ein belgischer Ökonom, der ist vor ein paar Jahren schon gestorben. Der war zum Ende seines Lebens dann, der leider ist sozusagen in die Krypto-Richtung, der war so Bancor. Kennst du noch die Kryptowährung Bancor? Also nicht, nee. Nicht die Keynes-Idee Bank? Egal. Nee. Der hat ein geiles Video, das kann ich euch auf YouTube raussuchen, wo er erzählt, dass ihn Krugman, also er hat angefangen über das Geldsystem zu reden und Krugman hat ihn angerufen und hat gesagt, Bernard, we do not talk about the monetary system. Ja? So kriegst du nie den Nobelpreis. Mhm. Ja. Und das passt natürlich alles, weil natürlich auf irgendeiner Ebene werden die alle wissen, dass das mit wir machen das mit den Notenbanken und bla bla, dass das jetzt nicht die eleganteste Lösung ist. Ja. Ja. Und Und nein, also mir würde jetzt keiner einfallen. Nein, der und das mit dem Geld, ja, das stimmt. Das ist das. Also ich habe inzwischen schon sehr viel Zeit damit verbracht und inzwischen bin ich auch auf dem Level, wo ich mich das auch sehr beruhigt, ja. weil ich weiß, dass ich da einen enormen Vorsprung auch habe, weil viele jetzt erst anfangen, darüber nachzudenken und dass sie überhaupt darüber nachdenken, ist eh schon ein Wunder.
Ja, das stimmt. Was würdest du sagen, sind die Risiken von Bitcoin? Weil darüber jetzt auch im Schreiben vom Buch mache ich mir da sehr viel Gedanken. Und ich bin besonders über deine Meinung interessiert.
Die Risiken für wen?
Für Bitcoin als Asset. Aber das ist eine sehr gute Frage, also für uns.
Genau. Mhm. Also, du meinst jetzt die Risiken, von wenn ich in Bitcoin investiert bin.
Ja, richtig.
Also das größte Risiko, wenn ich in Bitcoin investiert bin, ist Number Go Down quasi. Mhm. Die Frage ist, wie kann es dazu kommen? Mhm. Risiko 1 wäre, wir haben irgendwas übersehen. Alle haben kollektiv was übersehen. Weil wir können ja natürlich nicht, viele können das, aber nicht alle können jetzt bis auf der Code-Ebene total nachprüfen und so weiter. Aber sagen wir mal, okay, das ist bei Bitcoin so abgesichert wie bei auch keinem anderen, anderen Asset. Dann ist das allergrößte Risiko war und ist immer noch irgendwie der ultimative Mega Super Hammer des amerikanischen Staates in Wahrheit, oder? Dass sozusagen, dass du quasi es wirklich mit aller Kraft versuchst kaputt zu machen, aber das Risiko haben wir jetzt schon besprochen, ist schon ausgeschaltet.
Also
das
kann
jetzt, ja, das ist gegessen. Mhm. So, das heißt, dann kommen wir zum Argument von Seyfedin, der sagt, das größte Risiko ist eine vernünftige Währungspolitik der Staaten. Also quasi wieder dass du einen harten Hartwährungskurs fährst, aber der muss so hart sein.
Und womit würde er dann gemacht werden, wenn er maximal hart wäre?
Gold.
Das wäre nicht maximal hart. Das wäre eine Halbwertzeit von 30 Jahren.
Mit der Reputation der Bundesbank?
Ohne Gold, einfach nur mit der Reputation der Bundesbank? Warum hat die Bundesbank eine höhere Reputation als die Fed?
Ja, aber das ist eine gute Frage. Darüber habe ich jetzt letztens mit Louis de Garve, ich habe jetzt den Namen falsch gesagt, ein Experte für China, der sehr, sehr interessant argumentiert. Er sagt, das Problem, und das haben wir vorher schon angesprochen, ist, dass die Fed den am Ende des Tages die Economy für den Stockmarket managt, weil dort alle drinstecken, weil der Stock Number needs to go up. Die Politik will das, die Bürger wollen das, alle wollen das. So. Die People's Bank of China macht das nicht, sondern die People's Bank of China sagt eher, das ist nicht mein Argument, sondern er sagt, wir organisieren die Wirtschaft für den Bondholder. Also wie die Bundesbank das früher gemacht hat. Und die Bundesbank, das ist also, ich weiß nicht, hast du die D-Mark noch miterlebt?
Ja, aber nicht, also ich war klein.
Ja, die D-Mark war natürlich schon absolut legendär.
Das war Baby.
Im Fiat-System war die D-Mark die beste Währung, die ist quasi, also das ist, die D-Mark war das Leistungsmaximum des Fiat-Systems. So wie die DDR das Leistungsmaximum des Sozialismus gezeigt hat, weil halt die Deutschen es gemacht haben. Ne? Die Deutschen machen immer alles sehr gründlich. Und die D-Mark war halt legendär dafür, dass sie gemanagt wurde für den Bondholder, für die Härte der Währung. Und das ist ja auch die DNA, die im Euro drinsteckt. Also die D-Mark wurde ja mit Vorbild, der Euro wurde mit Vorbild Bundesbank gegründet. Auch natürlich, um den Deutschen den Euro schmackhaft zu machen. Muss man auch dazu sagen. Ja, also nein, wir machen ja eh, wir verlieren die D-Mark nicht. Die bekommt eine größere D-Mark so. Ja. Hat aber nicht geklappt. Ja, vor kurzem ist erst wieder der Macron, also der ist da gestanden, der Euro darf nicht nur auf die Stabilität schauen, wir müssen auch das Klima retten. Frau Lagarde hat auch gesagt, wir müssen Geld drucken für Klima, ja. Was natürlich den Euro zerstört, weil wenn du dieses singuläre Ding untergräbst. Gut. Du wolltest die Risiken wissen, sozusagen ein wachsendes Vertrauen. Es geht immer um Trends. Ein wachsendes Vertrauen in eine nationale Währung wäre ein gewisses Risiko für Bitcoin. Ja, wenn du sagst, was sind weitere Risiken?
Die Währungen sind ja verschuldet und alles. Wie könnte ein Land eine Währung etablieren, oder welches Land könnte das überhaupt? Das wären wahrscheinlich nur drei Länder, die das machen könnten. Welches Land wäre das und wie könnten die das machen, dass dieses Vertrauen wieder...
Ich sage nicht, dass es möglich ist.
Ja. Also, nur wenn das so wäre, dann wäre es
selbst, selbst die selbst die best die beste Fiat-Währung wäre nicht, würde nicht aufwerten. Also das würde nicht passieren, weil du, weil dafür A, hast du, dass die Ideologie ist viel zu stark, wir brauchen ja Inflation und so, und B, ist es technisch gar nicht möglich. Eine Deflation in einer Fiat-Währung ist technisch nicht umzusetzen. Also das heißt, nein, ich versuche nur quasi Steel-Mining das, ja. Also wirklich zu überlegen, okay, was sind die größten Gefahren? Es gibt natürlich auch noch physische Gefahren, wie dass die Miner attackiert werden, für, aber das sind alles sehr weit hergeholte Gefahren, ja, aber
und die Miner dann ja auch global attackiert werden. In der Tundra, in Island, in Australien, in Texas, in El Salvador.
Ich weiß. Also am Ende des Tages, was ist die Bitcoin-Story? Die Bitcoin-Story ist, dass wir glauben, es hat so viele Vorteile, das zu erhalten, verglichen mit den Nachteilen, die es potenziell mit sich bringt, dass es das wert ist. Und wenn das immer mehr Menschen verstehen, dann sehe ich auch die Gefahr für Bitcoin eigentlich nicht wirklich. Die größte Gefahr ist, du müsstest wirklich full-on autoritär...
One-World-Government wäre ein Problem. Eine Regierung, eine Regierung für die gesamte Welt.
Eine Regierung für... Ja, aber das ist ja auch nur wieder auf dem Papier möglich. Mhm, ne? Also das ist so, wie sozusagen Brüssel macht eine Vorschrift und wir setzen es in Völklerbruck um. Ja, das ist, also ja, aber ja, also das ist, die größte Gefahr für Bitcoin ist halt im Alltag wäre wirklich brutales Stasi-Government, was jetzt nicht sagt, dass das nicht jemand sich auch in Brüssel wünscht. Aber davon sind wir Gott sei Dank auch noch einiges entfernt, wo du wirklich eine Mauer baust, die Leute am Ausreisen hinderst und ihnen alles vorschreibst, aber wozu? Also nur Bitcoin zu verhindern, ist das zu viel Aufwand.
Ja, das reicht auch nicht in Deutschland, das muss ja die Welt über die Mauer um die ganze Welt machen.
Ja, oder du machst die Mauer rund um Deutschland und hast dann das Problem, dann haben wir nur die das Problem,
dann haben wir das Problem.
Die nicht in Deutschland, also die in Deutschland sind.
Ja. Und es ist, mir geht's genauso wie dir. Ich sitze dann da und dann überlege ich mir solche Szenarien. Das sind alles im Wortlaut mögliche Szenarien, aber in der Umsetzung sehr schwierig und auch fast alle Incentives gehen sogar dagegen. Und dann dachte ich mir, okay, ist das immer so bei Risiko? Und dann habe ich über Risiken von anderen Assets nachgedacht, Immobilien. Und da fallen mir gleich ganz viele handgreifliche Risiken ein, die häufig passieren. Du hast das Risiko, dass die Bausubstanz nicht gut ist. Du hast das Risiko, dass dein Mieter ein Messi ist. Du hast das Risiko, dass irgendein Gesetz entschieden wird. Du hast das Risiko, dass dein Haus enteignet wird. Nicht, weil die Regierung tyrannisch ist, sondern weil eine Autobahn eingebaut wird oder weil ein Flughafen da gebaut wird. Du hast das Risiko, dass Krieg ausbricht. Du hast das Risiko, dass irgendeine Umwetterkatastrophe passiert und dein Dach abgerissen wird von einem Tornado. Du hast das Risiko, dass irgendein von einer Bekannten von mir ist das Klärwerk in der Stadt ausgelaufen und dann kam alles durch die Toilette in das Erdgeschoss vom Haus und das ist jetzt bis September nicht bewohnbar. Und die wissen nicht genau, ob die Versicherung das zahlt.
Natürlich nicht, weil Versicherung...
Das ist ja deren Businessmodell.
Es gibt ein paar Leute, die arbeiten bei Versicherungen, die heute hier zuhören. Das gibt's oft. Ja. Wenn ich meine Scherze über Versicherungen mache, melden sich und sagen, naja, ist alles nicht so schlimm. Und ich natürlich, es gibt auch... Aber meine Erfahrung mit Versicherungen war schon immer, im Fall der Fälle steht im Kleingedruckten, das ist die eine Ausnahme. Sorry, aber das hätten sie wissen müssen.
Ich sage auch immer, wenn jemand kommt, ich habe einen Kumpel, der auch in der Versicherungsbranche ist, ich sage immer, dein Business basiert darauf, dass du der Meinung bist, dass ich diese Versicherung nicht brauchen werde. Ich bin auch der Meinung, dass ich sie nicht brauchen werde, also sind wir einer Meinung und ich kaufe sie nicht. Weil die werden es mir ja auch nur verkaufen, weil sie denken, ich werde sie nicht brauchen. Und wenn ich sie dann brauche, wenn ich sie dann vielleicht doch brauche und wir uns beide geirrt haben, dann ist deren Incentive sogar nicht zu zahlen. Deswegen, bis auf die Krankenversicherung und Haftpflicht, finde ich fast alle Versicherungen nicht sinnvoll. Aber das ist persönliche Meinung, ne? Das hängt auch mit anderen Sachen zusammen. Und das Gleiche bei Aktien. Ne, da kannst du, wir haben jetzt aus dem Handgelenk 8 Risiken
geschüttelt.
Dann bei Aktien hast du das Management-Risiko. So, was ist, wenn dein Management eine Fehlentscheidung macht? Was ist, wenn das Management zwangsläufig ja irgendwann gewechselt werden muss? Was, wenn es gewechselt werden muss, aber es nicht wechselt, weil der Eigner mit 70 sagt, er bleibt drin?
Bei einzelnen Firmen, aber wenn wir jetzt ETFs nehmen?
Bei ETF ist die welches Land gibt den ETF aus? In welchen ETF hättest du über die letzten 100 Jahre effektiv Geld angelegt? Gut, so lange gibt es ETFs noch nicht. Aber wenn es so lange ETFs gegeben hätte, in welchem Land hättest du ETFs gerne gehalten?
USA.
Das ist das Einzige, richtig.
Ja.
Es gibt nur ein einziges Land, wo du ETFs hättest halten können. In jedem anderen Land hätte das nicht gut funktioniert.
Deswegen ist es am Ende des Tages auch, was Bitcoin betrifft, ganz elementar und entscheidend, was die Amerikaner tun. Mhm. Und es ist einfach völlig egal, was die Europäer tun.
Ja.
Und alles, was die Europäer anders tun als die Amerikaner, werden die Europäer zurückziehen müssen. Und dann haben wir einfach nur Lag.
Ja.
Und da sind wir wieder hinten.
Und also, aber auch bei ETFs hast du dann das Problem, wenn jetzt irgendein globales Problem zwischen China und den USA passiert und es gibt auf einmal Export-, Import-Zölle, was auch immer, dann werden alle Firmen belastet. Gut, dann gibt es noch die digitalen Treiber, die in Irland sitzen und da Geld verdienen.
Aber, da könnte man natürlich schon sagen, im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung, könnte es natürlich schon auf Bitcoin-Ebene zu katastrophalen Konflikten kommen. Sagen wir, die Amerikaner setzen voll auf Bitcoin, die Chinesen nicht. Könnten die Chinesen schon versuchen, das Netzwerk so zu attackieren, dass das Vertrauen in Bitcoin so erschüttert wird, dass die Leute rausflüchten. Das ist nicht ausgeschlossen.
Nur die Incentives sagen das andere. Die Incentives sagen, wenn die Amerikaner auf Bitcoin setzen, dann müssen sich die Chinesen überlegen, können wir es attackieren, weil wir haben es schon mal versucht, das hat nicht geklappt. Oder müssen wir mit den Wettlauf machen, damit die Amerikaner uns das nicht wegnehmen. Und das, selbst wenn dieser unwahrscheinliche Fall eintritt, weiß ich noch nicht mal, was die da machen werden. Werden sie sich dem anschließen oder werden sie sich dagegen stellen? Weil dagegen stellen wird schwierig. Die haben sich schon dagegen gestellt, bevor die USA sich dafür positioniert hat und sie haben es nicht geschafft. Deswegen, das ist ein Risiko, aber auch wieder so weit weg und dann auch noch mal nicht klar, dass die Incentives dafür sprechen, dass mir das auch schwerfällt. Das einzige Risiko, was ich bei Bitcoin sehe, ist Volatilität. Aber ist Volatilität Risiko, ist dann wiederum die Frage. Das finde ich auch nicht offensichtlich. Nassim Taleb sagt ja, kurzfristige Volatilität sorgt für langfristige Stabilität. Kurzfristige Stabilität sorgt für langfristige Volatilität.
Ich glaube, also inzwischen bin ich wirklich auf dem Punkt, dass ich sage, Volatilität ist Leben.
Ja.
Und das Leben ist nun mal so und es gibt keine Stabilität. Und das ist ja genau das, was wir über den Bullenmarkt auch gesagt haben. Ja, Unsicherheit ist entscheidend. Du brauchst immer diese ganzen Fragen. Und natürlich hast du, okay, die Dinge, die wir jetzt aufgezählt haben, sind jetzt, okay, wir suchen jetzt nach der Nadel nach dem Haar in der Suppe. Für 99% der Menschen, ich sehe es ja bei meinen Kommentaren. Wenn ein Short auf YouTube besonders weit geht und da sage ich was Gutes über Bitcoin, die Kommentare, die da aus der quasi breiteren Normi-Welt auf mich hereinprasseln, sind völlig abstrus. Also sozusagen dieses Bewusstsein, das wir jetzt hier besprechen über Bitcoin, das haben jetzt wir und die 10.000, 20.000 Leute, die uns jetzt zuschauen. Grüße gehen raus, ja, und wir freuen uns, dass ihr dabei seid, aber da auf jeden kommen nochmal 10 andere, die sagen, nein, aber es wird XRP oder das wird da verschwinden mit einem digitalen Euro. Argumente gibt es viele. Die Frage ist nur, sind sie stichhaltig?
Genau, ja? Sind sie fundiert? Und dann denke ich mir, die Normies, die jetzt auch gar nicht die Zeit investiert haben und auch nicht bezahlt werden, die Zeit zu investieren, da ist es kein Wunder, dass die mit solchen Argumenten kommen. Aber wenn jetzt die Firmenchefe irgendwann sich solche Gedanken machen und überlegen, wie riskant ist Bitcoin wirklich? Und die Firmenchefe kennen sich aus. In deren Filings müssen die alle Risiken offenlegen. Das sind hunderte Seiten oder 50, 60 Seiten an Risiken, die jede Firma veröffentlicht. Mhm. Und die wissen, was Risiko ist. Und klar, jeder sagt immer, Bitcoin sei risikoreich, aber eigentlich meint er, Bitcoin sei volatil. Wenn ich dann frage, was ist denn genau das Risiko von Bitcoin? Dann sagen die mal, ja, nur der Kurs könnte ja hoch und runter gehen. Man weiß heute nicht, wo er morgen sein wird. Dann sage ich, ja, das ist Volatilität, aber nennen wir mal wirklich ein Risiko. Nennen wir ein Risiko, wie es bei einer Firma das Risiko gibt, dass die eine Patentverletzung machen. Wie es bei einer Firma das Risiko gibt, dass deren Lagerhaus abbrennt. Wie es bei einer Firma das Risiko gibt, dass deren Mitarbeiter einen Skandal macht. Wie es bei einer Firma das Risiko gibt, dass deren Geschäftsidee durch neue Technologien disrupted wird.
Dass sie an ihrem Dieselmotor rumschrauben, verbotenerweise, solche Geschichten.
Genau, mhm. Das sind ganz klare Risiken. Und das sind Risiken, die sind nicht schwer, sich darüber Gedanken zu machen. Aber nennen wir solche Risiken mal für Bitcoin. Und sicherlich gibt es sicherlich nicht null. So, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es ist sehr, sehr schwer, da stichhaltige und ernsthafte Risiken zu nennen, die eine Wahrscheinlichkeit haben von größer als 5%.
Naja, das Hauptrisiko, das immer so besprochen wird, ist, wenn das so, also quasi, es ist immer eine Variante auf, das wird der Staat niemals zulassen. Das ist eigentlich das Hauptargument. Das kannst du sagen mit dem Argument, naja, weil es verbraucht Energie oder es vergreift die Notenbanken an oder es untergräbt die Inflationsmöglichkeit des Staates. Also so, aber das Hauptargument gegen Bitcoin ist immer, das werden sie verhindern. Und solche Dinge wie mit Samurai oder mit der EU-Regulierung oder so weiter, das ist immer Wasser auf die Mühlen von denen, die sagen, nein, das wird verhindert werden. Und wir sagen auf der anderen Seite, naja, wenn sie es Larry Finks ETF zulassen,
und Hongkong auch ein ETF zugelassen
hat.
Und Hongkong
sofort auch ein ETF zulassen, weil offenbar
Bedarf
danach besteht ist übrigens, ist jetzt total off the record, habe ich gestern recherchiert, wusstest du, dass die drei größten Städte Europas sind alle nicht in der EU?
Nee, das wusste ich nicht.
Moskau, London und Istanbul.
Crazy.
Ja. Und St. Petersburg ist die viertgrößte. Ja? Ja.
Okay, Wahnsinn. Ja? Ja.
Kein guter. Ja. Naja, okay. Aber also, weil du jetzt London erwähnt hast, ja, die natürlich da auch wieder einen Sonderweg gehen und auch das können, ja, aufgrund des Brexits. Ja? Okay. Und das ist auch Kapital, also Finanzmarkt auch wichtig.
Ja? Wobei bei der EU würde ich sagen, in dem Fall ist es, glaube ich, noch nicht mal wirklich böser Wille, dass der ETF nicht erlaubt ist in der EU, weil die Regel ist ja, dass man kein ETF macht mit einem einzigen Asset drin.
Ja, aber was ist die, aber das ist ja auch eine EU-Regel.
Genau, das ist eine EU-Regel, aber da würde ich sagen, vor Bitcoin war das auch mehr oder weniger irgendwie rational, weil warum machst du ein ETF mit nur einem Asset drin? Also für welches Asset brauchst du ein ETF?
Ja, Gold.
Genau, außer Gold.
Silber.
Ja, selber ist ein Shitcoin von Gold, aber ja.
Aber gibt es ja auch. Also,
ich finde, nur das finde ich nicht so, also ich glaube es nicht, dass es ein großes, also ich glaube schon, dass die ein sehr starkes Incentive haben, Freiheit einzuschränken, und das ist die größte Sorge, die ich mir mache, auch für mein privates Leben und auch für mein Leben, wo ich meine Familie aufziehen möchte und all solche Sachen, das ist die, und ich hinterfrage auch jede Agenda, die es gibt, immer mit, ist das jetzt Freiheit einschränkend? Nur in dem Fall weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich gegen Bitcoin gerichtet war oder ob das einfach nur eine.
Ja, die ETF-Sachen waren nicht gegen Bitcoin gerichtet, aber diese ganzen anderen Geschichten, AML, KYC, Krypto, Self-Hosted Wallets und so, das ist schon gegen Bitcoin gerichtet. Ja, die ETF-Sache war einfach nur eine typische EU-Regel, wo sich einfach das, haben sie gesagt, das ist noch nicht reguliert, dann machen wir sofort eine Regulierung. Ja, und dann haben sie sich abgefeiert auf Twitter. Wir sind die Ersten mit einer ETF-Regulierung. Bei uns darfst du den ETF nicht kaufen. In der Schweiz darfst du ihn kaufen.
Ja, das stimmt. Und als Profi auch. Also ich habe einen Kollegen, ich weiß nicht, wo der handelt, aber der meint als Profi, er hat den
ETF. Aber hat er nicht, hat er in London gekauft.
Kann gut sein.
Ja, in der EU, da ist er ja verboten, kann er nicht als Profi dann kaufen. Ja,
das stimmt. Einen letzten Punkt noch zu Bitcoin. Weil du hast letztens eine Grafik von Bitcoin geschickt und auch schön im Logarithmus-Chart. Und was ich übrigens gerade sehr spannend finde, ist die Power Law. Da bin ich aber noch nicht educated genug, um darüber irgendwelche Äußerungen zu machen, weil das ist auch recht komplex. Aber
das ist das Meme, dieses Bullmarkt.
Ja, genau, das ist die Power Law.
Das ist der neue Superzyklus. Ja. Das ist das neue Stock-to-Flow-Ratio.
Ja, wobei ich glaube, in dem Fall sind die, also bei Stock-to-Flow sagen ja, oder haben ja alle gesagt dann irgendwann, ja, das ist ein Modell, deswegen wird das irgendwann gebrochen. Jedes Modell wird immer gebrochen. Und bei der Power Law sagen die das auch, und ich verstehe auch, wo der Gedanke herkommt. Nur gleichzeitig glaube ich, dass sie insgeheim auch ein bisschen enttäuscht sind von dem Ergebnis der Power Law. Weil nach der Power Law ist Bitcoin erst, ich glaube, in knapp 10 Jahren bei 1 Million. Und viele hätten das gern früher. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund für die Gegenwehr von der Power Law, ist, dass es kurzfristig nicht zu bullisch ist.
Aber sind das nicht, sind die nicht, also quasi ist das geglättet, also kann es nicht sein, dass wir schon in 3 Jahren auf 1 Million steigen und dann wieder runterkommen? Ist Power Law nicht quasi der Durchschnitt?
Ja, und ich glaube, du kannst eine Standardabweichung von 2 haben, also vom Doppelten, und das kann dann irgendwie schon 2000, in 4 oder 5 oder 6 Jahren, könnte es schon kurz
bei 1 Million sein. Aber Power Law ist im Grunde, wir ziehen einen Strich von links unten nach rechts oben.
Ja, nee, das ist Power Law, also Power Law ist ein ganz, ganz fundamentales Konzept von der Natur.
Wir müssen unbedingt eine eigene Folge.
Dann machen wir mal eine eigene Folge, okay. wenn ich geeducated bin.
Meine Lieben, wir machen eine eigene Folge. Ich mache mich auch nicht lustig über Power Law. Ich habe auch noch keine Zeit gehabt, mich wirklich damit zu beschäftigen. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, als Medienmensch, weil es ist eine Sache, was ist es wirklich, und die andere Sache ist, was wird es dann verkauft und weitergereicht. Und die meisten Menschen beschäftigen sich damit nicht so intensiv. Ja. Sondern die schicken das dann rum, wenn Bitcoin irgendwann mal in diesem Bullenmarkt mal ins Dreistellige, also ins Sechsstellige geht, dann wird das irgendwo auf irgendwelchen WhatsApp-Gruppen geteilt und dann, es geht noch weiter, bla bla. Also das ist das, was passiert ist mit Stock-to-Flow-Ratio.
Ja. Ist bei der Power-Law, also ich glaube auch nicht an Modelle. So, ich glaube gar nicht an Modelle, weil ich auch als Physiker weiß, wie Modelle funktionieren und dass man die so bauen kann, dass sie dass sie das Mindset von dem Ersteller als Modell wiedergeben.
Es gibt ja auch die S-Curve.
Die Adoption Curve, ja, richtig.
Es gibt ja auch die S-Curve, wo es zuerst rauf geht, dann ein bisschen seitwärts, wo wir jetzt sind und dann geht es wieder rauf. Ja, und dann sind wir dann.
Also es gibt. Wobei die Power Law sagt dir ganz genau, wie es geht. Und was erstaunlich ist bei der Power Law ist, du findest die überall. Also wenn du dir anguckst, Power Law bedeutet, die Größe, eine Größe von dem Ding hat eine ganz klare Korrelation zu einer anderen Größe. Mhm. Also zum Beispiel das Keplersche Gesetz, das dritte Keplersche Gesetz. Die Umlaufzeit vom Planet, das dritte Quad, also der Kubus von das Kubik der Umlaufzeit ist proportional zum Quadrat von der großen Halbachse. Irgendwie so. Das ist jetzt nicht hundertprozentig genau wiedergegeben. Okay. Und das ist zum Beispiel eine Power Law. Oder wenn du dir die Größe von Städten und deren Population anguckst, das ist eine Power Law. Die Menge an Kilometer, die durch eine Stadt verlaufen, ist eine Power Law. Die Stärke von Erdbeben ist eine Power Law.
Okay, wir machen jetzt keine. Aber was ganz wichtig ist, um das jetzt noch abzuschließen, wenn wir jetzt sagen, okay, Power Law, dann haben wir die Stock-to-Flow, dann haben wir das mit dem S-Curve und dann gibt es ja noch die berühmte Grafik des Goldpreises in der Weimarer Republik, wo diese Volatilität drinnen ist. Das heißt, ja, es ist ultimativ entwertet worden, aber es gab halt für die Währung immer wieder Hoffnung und in diesen Hoffnungsphasen ging Gold runter. Und das ist, glaube ich, wenn du mich wirklich fragst, was wir sehen, dann da darf man nie vergessen, das eine ist die Bitcoin-Adoption durch quasi, weil Bitcoin so cool ist. Und das andere ist die Zerstörung der Währungen. Und je schneller die vorangeht, desto schneller wird Bitcoin in Währungsterms auch aufwerten, unabhängig von der Adoption.
Und dann kommt Nation State rein oder so. Also ich persönlich glaube nicht, dass sie Bestand hat. Aber wenn es, ich verstehe schon, dass Power Law ein sehr fundamentales Konzept ist von Netzwerken.
Yeah.
Und finde es erstaunlich, dass keine andere Aktie, keine andere Kryptowährung, nur Bitcoin einer Power Law folgt, dass ich mir denke, lass es mich zumindest einmal studieren und dann meine eigene Konklusion bilden.
Okay, weil wir machen jetzt ab, wir machen uns heute noch den nächsten Podcast aus und wir lernen beide zu Power Law und dann machen wir eine eigene Power Law Folge, weil das ist jetzt das Meme des Jahres.
Ja, das können wir gerne machen, freue mich drauf. Letzter Satz zu Logarithmus-Chart ist eine Sache, die klar ist bei Naturwissenschaftlern, ist, dass wenn du dir irgendwas anguckst über viele Größenordnungen, dass du es dir im Logarithmus angucken musst. So, ich glaube, es überfordert Leute immer, wenn sie Logarithmus hören. Aber um es ganz einfach zu machen, was du hast, wenn du es dir logarithmisch anguckst, ist, du hast nicht gleiche Abstände zwischen deiner Achse, sondern du hast gleiche Verhältnisse. Also bei einer normalen Achse hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 1 Zentimeter ist immer 1 oder immer 10. Wenn du es dir logarithmisch anguckst, ist ein Zentimeter immer eine Verdopplung oder eine Verzehnfachung. So dass, egal wo du bist, ein Zentimeter bedeutet immer, dass sich der Kurs jetzt verdoppelt hat. Am Anfang würde es bedeuten, dass Bitcoin von 1 Euro auf 2 Euro geht. Jetzt würde es bedeuten, dass Bitcoin von 60.000 auf 120.000 Euro geht. Der Sprung ist natürlich viel größer.
Aber die Darstellung ist gleich.
Genau, aber das Verhältnis ist gleich. Der prozentuale Anstieg ist gleich. Und wenn du über so viele Größenordnungen dir irgendwas anguckst, Erdbeben, Größe von Tieren, was auch immer, dann bist du ein schlechter Naturwissenschaftler, wenn du das linear machst, weil dann verzerren dir die großen Ergebnisse, verzerren dir die Blick aufs kleine Ergebnis.
Ja, das können wir ja beobachten auf TradingView.
Genau. Und du hast also dann bei einer linearen Darstellung wird das heute viel mehr gewichtet als das von vor ein paar Jahren. Und dann hast du, wenn du die Größen von Tieren anguckst, dann hast du ganz links einen Klecks, wo alle kleinen Tiere auf einem Haufen sind und du kannst sie gar nicht unterscheiden. Und dann irgendwann ganz rechts kommt der Blauwal. Aber wenn du es dir logarithmisch anguckst, dann siehst du, zwischen einer Fliege und einer Maus ist genauso großer Unterschied wie zwischen einem Mensch und einem Blauwal. Mhm. Und so hast du einen viel klareren Blick, um Gesetzmäßigkeiten zu sehen. Und deswegen finde ich es auch so gut, dass du Bitcoin immer in dem logarithmischen Chart anguckst, weil Bitcoin hat 0, 10, hat 5 Größenordnungen. über die es geht. Also von 0 auf 10 ist eine, von 10 auf 100 ist noch eine. So. Hat 5 Größenordnungen, über die es sich erstreckt. Bald 6. Bisher, genau, bald 6. Und das muss man logarithmisch angucken. Und wenn du es dir dann logarithmisch anguckst, stellst du dir immer noch die Frage, ist es so krass volatil oder ist es nicht sogar recht gleichmäßig? Und wenn ich mir dann auch Volatilität überlege, Immobilien zum Beispiel, die gelten ja als nicht volatil, aber die sind auch hoch illiquide. Und ist die fehlende Volatilität vielleicht auch eine Konsequenz aus der Illiquidität? Weil wenn ich eine Immobilie kann ich einmal im Jahr vielleicht verkaufen. Wenn ich Bitcoin nur einmal im Jahr verkaufen könnte, also quasi nur einen Punkt vom Bitcoin pro Jahr rausnehmen könnte, dann wäre das auch eine recht glatte Kurve.
Die Besessenheit der Menschen mit Immobilien ist hochgradig irrational. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass du als großer Investor oder Entwickler tätig bist. Da rede ich davon, dass du die allermeisten Menschen, für die ist die Immobilie die größte Investition ihres Lebens, die sie mit ungefähr so viel Recherche begehen wie, nein, ich würde sogar sagen, im Durchschnitt wahrscheinlich weniger Recherche als die Kauf eines neuen iPhones.
Okay.
Also du verlässt dich quasi auf den Berater von T-Mobile, jetzt im übertragenen Sinne, der verkauft dir die Immobilie. Vielleicht tue ich den Menschen jetzt Unrecht, ja. Es wird schon andere auch geben, ja. Also ich bin jetzt gerade im Automarkt und bin wieder in den deutschen Autoforen. Da wird schon sehr viel Recherche betrieben. Das ist lustig, du hast ja Tracking-Differenz genannt, ja. Ich habe mal im Wertpapierforum gibt's einen Typen, das sowas machen auch nur Deutsche, der hat sich die Tracking-Differenz für die 300 wichtigsten ETFs ausgerechnet, aber händisch nachgerechnet, ob das, was auf den Datenblättern angegeben wird, stimmt oder nicht. Auf die Idee muss man ja kommen. Die Zeit musst du mal investieren.
Aber echt.
Ja. Also was ich jetzt damit sagen will, ich habe vielleicht jetzt übertrieben, ich möchte niemandem zu nahe treten, der eine Immobilie kauft, aber ich meine damit nicht, dass die Leute nicht recherchieren, welches Haus sie kaufen, sondern ich glaube nicht, dass sie recherchieren, was das Ganze als Finanzinvestment über die Jahrzehnte bedeutet. Das ist das eine. Und das zweite ist auch, dass diese Belastung dieser großen Zahlen, ich meine, wann haben normale Menschen zu tun mit 500, 600, 700.000 Euro Summen, ja, ist natürlich auch eine emotionale und auch eine starke Belastung für die Beziehung. Ja, ja, also ich habe viele Freunde, deren Eltern, bei meinen war es Gott sei Dank nicht so, die haben sich nachher aus anderen Gründen scheiden lassen, aber ich habe viele, wo die Familie, wo der Hauskauf war der Sargnagel. Ja, es musste erstmal Haus renovieren, Haus kaufen, es musste erstmal überstehen, ja, die ganzen Meinungsverschiedenheiten, der ganze Blödsinn. Ja? Bei einer Mietwohnung kannst du sagen, na sorry Schatz, aber wir dürfen nicht.
Und du hast noch das Zinsrisiko. Weil du hast eine Zinsbindungsfrist von 10, maximal 15 Jahren. Aber dein Kredit ist ja mindestens 30 Jahre.
Nee.
Und das wird jetzt in den nächsten Jahren richtig viele Leute treffen, die in den letzten 10 Jahren.
Das ist jetzt schon soweit.
Ja, genau. Jetzt, wenn du vor 10 Jahren Immobilien gekauft hast, bist du jetzt halt dran. Oder wenn du es vor 11, 12 Jahren gekauft hast, dann warst du jetzt auch schon dran.
Ja, es gibt ja die Leute, die von Anfang an variabel verzinst haben.
Ja, dann hast du ein richtig
Problem. Das haben wir in Österreich. Problem. In Österreich gibt es da viele. Ja. Obwohl es die Zinsen schon bei fast null waren. Also das musst du erstmal, aber das redet dir natürlich dann die Bank ein. Weißt du, das ist das. Ich mache da noch eine kleine Zinsspekulation. Ja. So, wir haben ja auch mitgemacht bei den Yen- und bei den Frankenkrediten. Weißt du, was das ist?
Nein.
Das war in Österreich ein Megatrend.
Okay.
Das war einfach noch zusätzlich zu dem Kredit, hast du den Kredit nicht in Euro aufgenommen, sondern in Yen, in der Annahme, dass der Yen gegenüber dem Euro abwertet. Da hast du noch in deinen Kredit, hast du noch eine Währungsspekulation eingebaut. Ja, also ja. Gordon Gecko-Style. Ja. Und da haben sie gar nicht gewundert, dass es nicht geht.
Ja.
Ja? Und das haben halt und das ist das Problem. Deswegen sind zum Beispiel, was Finanzinvestitionen betrifft, sind die Österreicher ganz besonders konservativ und vorsichtig. Das ist das, was ich vorher auch gemeint habe, wenn du Scheiße baust, ja. Die Leute, das ist meine Erfahrung, gehen nicht in die konservativen Geschichten rein, aber wenn es dann wieder einen neuen Super-Idiotentrend gibt, dann machen sie mit. So. Schiffsfonds, Hollandfonds. Mhm. Frankenkredite, Yen-Kredite, ich schwöre dir, du konntest in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, also ich bin zwar in Wien geboren, aber sozusagen in der Vorstadt aufgewachsen, dort konntest du in der Filiale der Bank konntest du Bernie Madoffs Fonds kaufen. Und weißt du, was der, weißt du, was der, was der, der, der Bankberater den alten Omis erzählt hat, die die Fonds gekauft haben? Er hat gesagt, das ist der Geheimtipp von der Wall Street. Ja. Und wie der 20-jährige Maturant weiß, was der Geheimtipp von der Wall Street ist, das hat keiner hinterfragt. Ja? Und das ist das Problem bei diesen ganzen, wir sind jetzt über Immobilien dahin gekommen. Immobilien, du hast da völlig recht, Wind Power Law, logarithmisch und so weiter, Number goes up, it's going up forever, wir sagen das. Aber dasselbe Argument wird für Aktien von Immobilien auch gebracht.
Ja. Und nur da denke ich mir halt, okay, was sind die Risiken? Und da fallen mir gleich 5 ein. Alleine das Zinsrisiko, noch einmal, um das in Zahlen zu sagen. Wenn du eine Immobilie für 500.000 Euro kaufst, was kaum eine kostet, und du hast 1% Zinsen und 2% Tilgung, dann zahlst du im Monat 1.500 Euro. Wenn sich die Zinsen von 1% aber jetzt auf 4% erhöhen, dann vervierfachst du deine Zinslast und nur deine Zinsen gehen von 500 Euro auf 2.000 Euro. Das heißt, statt 1.500 Euro zahlst du 3.000 Euro Tilgung und Zinsen jeden Monat. Wie willst du dir das leisten?
Na gar nicht, da kommt dann die Politik und hilft dir, damit sie gewählt wird. Das ist jetzt das, was bei uns passiert.
Und wie hilft sie dir?
Ja, es gibt da gibt es Kreditgarantien, direkte Zuschüsse, das wird alles. Das ist ja das Lustige, dass die EZB, einer der Gründe, warum die EZB den digitalen Euro unbedingt möchte, ist, weil sie jetzt nämlich die Kontrolle über die Geldpolitik verliert, aber nicht wegen Bitcoin, sondern wegen den nationalen Regierungen. Ja. Weil die EZB sagt, wir tun die Zinsen rauf, dann ist die Inflation vorbei. Und die nationalen Regierungen sagen, ja, so Pustekuchen machst du, ich verteile jetzt hier die Kohle, damit die Leute mich wählen. Ja. Und die Inflation bleibt hoch, ist mir scheißegal, weil ich werde jetzt wiedergewählt und nachher, ne? So, aber okay, wir sind bei den Immobilien gewesen wegen den Risiken. Du hast noch zusätzlich das Risiko, dass du vielleicht, also du bist ja immobil, also du kaufst ja eine Immobilie irgendwo, Lage, ja.
Du heiratest den Standort, du heiratest den Bürgermeister, du heiratest die Nachbarschaft, du heiratest das Land, du heiratest die Nachbarländer, du heiratest die Energieinfrastruktur, du heiratest ganz viele Sachen.
Aber, und das ist schon wiederum der Vorteil von einem Immobilieninvestment, du zwingst dich zum Sparen. Im Sinne von, du zwingst dich in diesen Kredit hineinzusparen. Ja. Und im Gegensatz zu einer klassischen Sparquote geht dieser Kredit als erstes von deinem Gehalt ab. Ja. Und du wirst alles andere vorher zurückfahren, bevor du diesen Kredit nicht bedienst. Ja. Während du bei einem klassischen Sparplan, egal ob das jetzt Bitcoin ist oder ETFs ist, kannst du den relativ leicht adjustieren. Dann machst du mal 10 Jahre keinen Sparplan mehr. Und dann hast du auch dieses Wagen. Oder du machst Fehler. Das ist eben das große Problem, ist ja auch die erste Generation, die bitte am Klo, am Handy herumtraden kann. Das gab es ja vorher nicht.
Das stimmt.
Ja? Und dann liest du irgendwas in der Zeitung und ich sage das aus Erfahrung. Ich habe oft Unsinn gemacht, einfach weil ich mir gedacht habe, ich bin schlauer und ich habe da jetzt die Info und deswegen muss ich jetzt meistens in Panik verkaufen, ja, oder nochmal zu spät nochmal einsteigen oder was auch immer. Das ist schon sehr heikel.
Ja, super.
Das gilt auch für Bitcoin.
Das gilt auch für Bitcoin. Und ehrlich gesagt, bei jedem, also wenn ich mir denke, um Bitcoin zu verstehen, braucht man ehrlich gesagt nicht 100, braucht man 200. 200 Stunden, um Bitcoin zu verstehen. Dann braucht man auch ähnliche Zeit, um Aktien zu verstehen oder ähnliche Zeit, um Immobilien zu verstehen. Das Problem bei Aktien ist, da hast du halt eine Aktie verstanden nach 200 Stunden und musst du die anderen auch noch angucken. Und ich habe jetzt nach Bitcoin, ja ehrlich gesagt nach dem Physikstudium, das erste Mal verstanden, was es heißt, was zu verstehen. Und das vor allem in der naturwissenschaftlichen Welt und jetzt nach Bitcoin jetzt auch in der wirtschaftlichen Welt zum ersten Mal verstanden, was es heißt, etwas zu verstehen. Und das, obwohl ich Bitcoin ja gar nicht verstanden habe. Also ich habe es besser verstanden als viele, aber trotzdem gibt es so viele Rabbit Holes, Power Law, von denen ich keine Ahnung habe.
Hast du in der letzten Folge hast du einmal gesagt, jetzt wo ich Bitcoin verstanden habe, das haben die Leute gesehen.
Haben sie dich gegrillt dafür.
Ja. Aber das hast du quasi als rhetorisches Stilmittel verwendet eigentlich.
Um zu sagen, warum ich keine Shitcoins mehr.
Genau. Ja, aber okay, dann wir sind jetzt sicher schon lange über der vorgegebenen Zeitallokation, aber lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen zum Bitcoin Sommer 2024. Also wir gehen jetzt davon aus, dass jetzt die großen wirklich kommen, aber wahrscheinlich frühestens, dass wir wirklich, also die ganz großen Namen, reden wir vom zweiten Quartal eigentlich, dritten Quartal.
Ach, die ganz großen Namen, denke ich, oh, vielleicht nächstes Jahr sogar. Okay. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich habe am Anfang des Jahres, ich habe am 3. Januar gepostet auf X und LinkedIn und auch mein Podcast, Proaktiv Podcast, habe ich gesagt, dass ich, meine Prognose ist, dass Bitcoin über 100.000 Euro geht dieses Jahr.
Ah, du hast mir sogar eine Preisprognose mitgebracht.
Ja.
Ist immer gut für ein
also Thumbnail. Also die Preisprognose habe ich schon seit Anfang Januar, da war Bitcoin noch bei.
Nein, die hast du gerade weltexklusiv gebracht. Aber, so funktionieren Medien.
100K Ende des Jahres ist natürlich keine Investmentberatung, aber ja, ich denke, das wird passieren. Und wenn nicht, dann müssen wir gucken, warum es nicht passiert ist.
Dass wir diese, ja gut, wir sind jetzt auch nicht so weit davon entfernt.
Ja, jetzt nicht mehr. Als ich es gesagt habe, da war es ja noch 40.
Ja, okay. Ja.
Das ist auch, ich finde Preisprognosen eh nicht besonders seriös. Und ich bin mir viel sicherer über die Entwicklung im Langfristigen als im Kurzfristigen, weil da kann immer was passieren. Und die Family Offices, die mich dann buchen, die wollen auch immer eine Preisprognose haben. Und da tue ich mich auch schwer.
Lustig, aber, die wollen auch eine Preisprognose
haben. Ja, die wollen auch eine Preisprognose haben.
Sind die nicht smarter als das?
Die sind auf vielen Ebenen smarter, aber natürlich kommt auch immer das Monkey Mind natürlich raus und die wollen nochmal, die wollen, weißt du, ich sitze da und erzähle denen und sagen, aber ja, was denkst du, was ist denn erreicht? Und dann mache ich erstmal das Fass auf, dass ich denke, wenn du ein unlimitiertes Asset hast und alles andere ist, ein limitiertes Asset hast und alles andere ist unlimitiert, dann ist bei gleicher Nachfrage, gibt es keinen Deckel. Und das ist aber schwierig und das muss ich dann gut verpacken. Und ja, also ich sage da selten Preisprognosen, weil ich auch keine weiß. So, ne? Das ist ja nicht, wo soll ich denn wissen, was Bitcoin in den nächsten paar Monaten macht?
Glaubst du, dass wir langfristig mit Power Law, und das ist jetzt letzte Frage, und dann machen wir Feierabend, aber glaubst du, dass wir mit Power, dass wir, es gibt ja beim klassischen Anlageportfolio gibt es ja so die Regel, du kannst 4% pro Jahr rausnehmen.
Ja.
Egal, ob du das jetzt über Dividenden machst oder verkaufen, kommt aufs selbe raus. Du kannst 4%, also wir gehen davon aus, dass du irgendwas zwischen 8 und 10% Rendite machst, du nimmst 4% pro Jahr raus. Es wächst trotzdem noch weiter, nicht mit 8 bis 10, aber halt mit 4 bis 6. Und 4 nimmst du raus. Glaubst du, dass wir bei Bitcoin auch so eine Regel einführen können? Weil wenn wir, weil rein historisch betrachtet, also 4% sind jetzt kein großes Problem.
Nee, 4% ist gar kein Problem bei Bitcoin langfristig. Also ich glaube, dass wir da hinkommen werden. Ich glaube, dass Bitcoin irgendwann zu einem klassischen, langweiligeren Asset geworden ist. Genauso wie Apple. Am Anfang super spannend war, große Chance und alles. Und jetzt investiert man in Apple, um mal ein bisschen was auf der sicheren Bank zu haben und erwartet 15, 16, 17% im Jahr. 12% meinetwegen im Jahr. Und ich glaube, dass Bitcoin irgendwann zu einem Asset wird, was selbstverständlich und klar wird. Und das ist ja genau der Zeitraum, wo die Chance da ist. Wenn alle, es reicht nicht, dass du Recht hast. Du musst Recht haben und nicht im Konsens liegen. Und wenn der Konsens irgendwann da ist, hast du natürlich trotzdem Recht, aber die Chance ist vorbei. Und dann wächst Bitcoin mit der monetären Inflation plus all dem, was noch zusätzlich reingespart wird, so ungefähr. Und ich schätze, das stabilisiert sich irgendwo zwischen 10% und 20% im Jahr.
Das ist dann die Phase, wo ich mit meinem Bitcoin-Podcast aufhören kann, oder? Weil dann ist, wenn es so Konsens ist, dann ist es langweilig. Ja,
dann,
oder?
Genau.
Dann mache ich, was Bitcoin brachte. Weil History zieht immer.
Ja.
Also ein History-Podcast.
Ja. Ja. Oder es entwickeln sich neue Sachen auf Bitcoin. Bitcoin ist dann nur noch das Asset, sondern Bitcoin ist einfach mal doch digitale Energie oder nationale Sicherheit von Staaten und Software spielt sich aus. Ich denke, da gibt es dann doch noch Sachen, die...
Ja, aber das machen wir jetzt schon. Diese ganzen geilen Geschichten, das ist ja auch das Großartige an Bitcoin, dass wir da Power Law und Software... Hast du Software schon gelesen?
Ja, aber nicht komplett. Ich habe das Buch zu Hause, ich habe 150 Seiten daran gelesen.
Ja, shit. Und?
Spannend.
Kommt auf die Liste mit potenziellen Folgen, die wir machen müssen. Da muss ich es aber auch noch erstmal lesen vorher.
Ja, sonst stellst du Fragen. Also
kannst du es mir erklären?
Ja.
Okay, aber das machen wir nicht jetzt.
Ich kann es noch in 3 Minuten kurz erklären.
Nein, das machen wir nicht jetzt. Dann machen wir jetzt Cliffhanger hier.
Passt.
Ja? Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, Florian Bruce erklärt uns Software. Flo, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Es war wieder mal mega spannend. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Nico.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Fountain.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.